Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 357. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute Theresa.
Hallo.
André.
Moin.
Und Laura.
Hallo.
Und wir wollen heute weitermachen mit unserer Hannibal Lecter Retrospektive und wollen heute für euch die beiden Adaptionen des Romans Roter Drache bzw. Red Dragon besprechen. Aber bevor es soweit ist, wollen wir natürlich wieder über Essen sprechen. Nein, Spaß machen wir heute nicht. Wir haben nämlich keine Zeit. Wir hacken jetzt alles Informative, bevor wir anfangen, ganz schnell in zwei Sätzen ab. Wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten, schöne Weihnachtsfeiertage, tolle Geschenke, tolle Süßigkeiten, tolles Essen, tolle Zeit mit euren Liebsten und Familienangehörigen. Und ein kurzer Hinweis darauf, unsere letzte Folge in diesem Jahr, die ihr nächste Woche hört, die wird sehr spektakulär. Auf jeden Fall hören, gibt's brandheiße News, brandaktuelle Entwicklungen und ganz viele tolle Sachen, die ihr da nochmal zu hören bekommt. Und das soll es auch schon gewesen sein. Wir steigen direkt ein in unser heutiges Thema. Und ja, es handelt sich, wie gesagt, um zwei Adaptionen eines Romans. Da stellt sich natürlich die Frage, wie besprechen wir das am besten? Ist uns auch gar nicht so einfach gefallen. Sind dann aber auf die Idee gekommen, dass wir doch euch zunächst einmal erzählen, was in dem ersten Hannibal Lecter Roman, also ein Roter Drache von 1981 von Thomas Harris, im Buch passiert ist, um dann anschließend die beiden Verfilmungen damit zu vergleichen. Und deswegen, das ist vielleicht sehr ungewohnt, André, dass wir so früh mit der Inhaltsangabe beginnen, aber ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Also, ihr drei, worum geht's in Roter Drache, dem Roman?
Ich hoffe, unsere Audience skippt nicht, weil sie denken, jetzt kommt wieder eine halbe Stunde Plätzchen und dann verpassen sie diese Story. Aber ja, wir gehen rein. Zu Beginn von Roter Drache wird Ex-FBI-Agent Will Graham von seinem ehemaligen Vorgesetzten Jack Crawford aufgesucht, der ihn in einem Fall um Hilfe bittet. Ein mysteriöser Serienmörder tötete in den letzten Vollmondnächten zwei Familien. Graham war es vor 3 Jahren gelungen, den kannibalistischen Serienmörder Dr. Hannibal Lecter festzunehmen, wobei er selbst schwer verletzt wurde und dem FBI dann nach den Rücken kehrte, um ein neues Leben mit seiner Familie zu beginnen. Zögerlich entschließt Will sich dennoch dazu, den sogenannten Zahnfee-Killer zu jagen, und die Zeit rennt, denn in circa 3 Wochen ist wieder Vollmond. Um eine Spur aufzunehmen, schaut Graham sich den ersten Tatort in Atlanta an, versucht sich in den Mörder hineinzuversetzen und zieht schließlich Lecter zu Rate, von dem er sich weitere Erkenntnisse erhofft. Lecter hat vom Killer jüngst einen schmeichelnden Brief erhalten und sichert Graham seine Hilfe zu, hat jedoch bereits begonnen, das Geschehen zu manipulieren. Über ein Telefon, welches ihm zur Verfügung gestellt wird, um mit seinem Anwalt zu telefonieren, gibt Lecter eine kodierte Kontaktanzeige im Magazin Tatler auf. Erst nach dem Erscheinen der Anzeige entdeckt das FBI, sie Grahams Privatanschrift in Marathon, Florida enthält. Grahams Familie wird daraufhin in Sicherheit gebracht.
Um den Mörder aus seiner Tarnung zu locken, gibt Graham dem Tatler Magazine ein Exklusivinterview, in dem er den Zahnfee-Killer verhöhnt und erniedrigt. Der Plan geht jedoch nach hinten los. Die Zahnfee nähert sich nicht Graham, sondern greift den Verfasser des Artikels, einen Klatschreporter namens Freddy Lowndes, an. Der Mörder gibt sich ihm als großen roten Drachen zu erkennen und ermordet ihn schließlich, indem er ihn an einen Rollstuhl klebt und anzündet. Nun kennen zumindest wir die Identität des Serienmörders. Francis Dollarhide, ein Mann mittleren Alters mit Hasenscharte, der in seinem bisherigen Leben im Waisenhaus und später bei seiner Großmutter Missbrauch, Verachtung und Einsamkeit erfahren hat. Nach dem Tod der Großmutter will er sich aus seiner kläglichen Existenz befreien und glaubt, durch das Gemälde des großen roten Drachen und die Frau mit der Sonne bekleidet, auf seine Bestimmung gestoßen zu sein. Seine Opfer wählt Dollarhide anhand von privaten Videofilmen aus, die er als Mitarbeiter im Fotolabor Chromalux entwickelt hat. Inzwischen hat er eine neue Familie ins Visier genommen, die er in der kommenden Vollmondnacht töten will.
Beim wiederholten Sichten aller Beweise fällt Graham schließlich die entscheidende Verbindung zwischen den Morden auf, nämlich dass beide Familien ihre Videofilme vom selben Unternehmen entwickeln ließen. Als Dollarhide bemerkt, dass Graham und das FBI ihm auf den Fersen sind, entführt er seine blinde Kollegin Reba McLean, mit der er jüngst eine romantische Beziehung eingegangen ist. Er möchte eigentlich mit ihr zusammen sein, spürt aber, dass der große rote Drache bereits nach Reba verlangt. Als das FBI bei Dollarhides Anwesen eintrifft, steht dieses in Flammen. Reba kommt den Beamten entgegen und berichtet ihnen, dass Dollarhide mit einer Schrotflinte Selbstmord begangen habe. Graham kehrt in der Annahme, dass der Fall gelöst sei, mit seiner Familie nach Marathon zurück, wo er jedoch kurze Zeit später von Dollarhide angegriffen wird. Seine Frau Molly kann Dollarhide von Graham weglocken und erschießt ihn mit der Waffe ihres Mannes. Später im Krankenhaus wird Graham von Crawford mitgeteilt, dass die Leiche im Haus von Dollarhide als Angestellter einer Tankstelle identifiziert wurde, welcher offenbar Reba Avancen gemacht hatte und daraufhin von Dollarhide aus Eifersucht getötet wurde. Das Buch endet mit einem sarkastischen Brief, den Lecter an den erneut schwer verletzten und traumatisierten Graham schickt.
Ja, vielen Dank euch drei. Ich glaube, Theresa und Laura, ihr kennt das Buch ja auch zu Genüge. Das ist ja auch, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, dafür bekannt geworden, dass es so eines der ersten Werke war, die sich vertieft mit Themen wie Forensik, Profiling und generell Serienkillern als Begriff auseinandergesetzt haben, bevor diese Themen in Mode gekommen sind. Also es war sehr wegweisend, was jetzt das Genre des Krimis angeht und auch weil es einer der ersten popkulturellen Werke war, die sich so ein bisschen damit beschäftigt haben. Laura, wie sich quasi Ermittler in einen Mörder einfühlen können, um dann dessen nächste Schritte oder vorangegangene Schritte rekapitulieren zu können.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ja so in den 70ern entstanden im echten Leben, dass halt dieses Profiling und Serienmörder, dass diese Begriffe festgesetzt wurden und dass das jetzt in einem Krimi so eine große Rolle spielt, kann man schon sagen, war ziemlich fortschrittlich von Thomas Harris. Also ich glaube, da war das Publikum noch nicht ganz so übersättigt von diesen Themen, wie das vielleicht heute der Fall ist.
Theresa, wie liest sich das Buch heutzutage? Fandst du das, würdest du es immer noch empfehlen können? Findest du es spannend geschrieben?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen, dass man das immer noch sehr gut lesen kann und dass es auch eigentlich gar nicht in die Jahre gekommen ist, finde ich. Also es gibt natürlich so ein paar Themen, die da drin sind, wo man denkt, okay, das würde man heute vielleicht anders angehen. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist es immer noch sehr gut lesbar und auch spannend. Und ich finde auch immer noch spannend, wenn man den Film schon kennt oder die Filme.
André, jetzt als Running Gag, basierend auf einer aktuellen Hörerrezension, hast du das Buch eigentlich gelesen?
Schöne Grüße nach iTunes. Nein, habe ich nicht. Shocking. Der Nichtleser liest immer noch nicht.
Dabei wird das völlig unterschätzt, welche Mühe du dir gegeben hast, dass du dir sogar die beiden Filme jetzt nochmal angesehen hast. Also das wollen wir an der Stelle auch nochmal anerkennen,
würde ich sagen. Nein, ja? Ich habe das Buch nicht gelesen, wie gesagt. Lesen ist bei mir einfach nach wie vor die lowste Prio in allen Medienformaten. Von daher, nein, habe ich leider nicht.
Ja, jetzt stellt ihr euch sicherlich die Frage, warum es zwei Verfilmungen von diesem Stoff gibt. Und die Antwort ist recht simpel und liegt wieder bei unserem Freund Dino De Laurentiis, den ihr ja schon aus unserer Besprechung zu Hannibal Rising kennt. Der war, das sei schon mal vorweggenommen, also Manhunter, die erste Verfilmung von Michael Mann von 1986, war eben damals ein kommerzieller Flop und ziemlich großer sogar. Und Dino De Laurentiis war über all die Jahrzehnte sehr unzufrieden damit und unglücklich damit, dass der Film damals so gefloppt ist, und er erhoffte sich einfach, dass die Geschichte dann im Mantel der anderen Hannibal-Filme mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle von Hannibal Lecter einfach besser funktionieren würde, und deswegen hat man sich dazu entschieden, einfach eine Neuadaption davon drehen zu lassen.
Ich würde kurz einmal eingrätschen, ja, man muss bitte. Halt auch dazu sagen, zum Beispiel in Deutschland ist meines Wissens die erste Übersetzung auch erst 1988 rausgekommen. Also 2 Jahre nach dem Erscheinen von Manhunter, wo man sich dann entsprechend auch nicht wundern muss, dass halt keiner den Film guckt, wenn keiner das Buch gelesen hat.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch einfach international noch nicht so ein Riesending war. Und erst nachdem auch der Schweigen der Lämmer-Film rauskam, glaube ich, dass so einen richtigen Hype bekommen hat, das Thema. Und das, glaube ich, vor allem international wirklich der Film Schweigen der Lämmer ausschlaggebend war. Weil hier, wie gesagt, 1986 hatte das in Deutschland vermutlich noch absolut niemand auf dem Schirm und dachte sich, hä, Roter Drache, Manhunter, was soll das sein? Keine Ahnung. Und das muss man, glaube ich, auch mit betrachten einfach.
Ja, ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Hinweis. Danke dafür. Und es kommt ja auch noch dazu, dass hier in dem Fall ja, also der Film ja Manhunter heißt, obwohl er eigentlich auch Red Dragon heißen sollte. Aber auch hier hat Dino De Laurentiis dazwischen gegrätscht und hat gesagt, nee, wir können nicht noch einen meiner Filme in diesem Jahr irgendwie mit Dragon betiteln, weil er hatte eben schon den Film Year of the Dragon, den er produziert hat, rausgebracht. Und der floppte eben total und er wollte eben jegliche Assoziation damit vermeiden und hat dem deshalb den wenig subtilen Titel Manhunter verliehen. Und das Buch heißt eben trotzdem Red Dragon und wurde in Deutschland ja auch als Roter Drache veröffentlicht. Und dazu wurde der Film dann wiederum in Deutschland, zumindest damals auch noch als Blutmond umbenannt. Also ich, Theresa, ich glaube, das ist schon, wie du sagst, das ist gar nicht so einfach gewesen, glaube ich, für die Leute zumindest in international und in Deutschland da irgendwie Verbindungen herzustellen zwischen den ganzen Titeln.
Ja, das stimmt schon, obwohl man sagen muss, dass Blutmond immerhin der passendere Titel ist als Manhunter, finde ich. Tatsächlich. Also
ja.
Trotzdem alles total irreführend und überhaupt nicht eindeutig, um was es sich jetzt eigentlich handelt. Aber da muss man wirklich ausnahmsweise mal sagen, finde ich den deutschen Titel besser als den englischen.
Ja, irgendwie stimmt schon. Ich finde Manhunter, ja, ich weiß nicht, ich assoziiere irgendwie auch um irgendwas anderes, aber letztendlich ist das ja nichts anderes als so ein umgangssprachlicher Begriff für Profiler so ein bisschen, ne? Also irgendwie passt es auch schon, aber es klingt auch ein bisschen reißerisch irgendwie, was irgendwie, also ich finde, der Film ist alles andere als reißerisch und deswegen ist der Titel halt echt schon ein bisschen unpassend. Nichtsdestotrotz, der Film kam, wie gesagt, 1986 in die US-Kinos und zwar am 14.08.1986, ist eine amerikanische Produktion, hat auf Letterboxd aktuell eine Durchschnittswertung von 3,9 von 5 und auf der IMDb eine 7,2 von 10. Film kam nur wenige Monate später in die deutschen Kinos, was dann eben auch wieder zu Theresas Theorie passt, nämlich am 29.01.1987, also schon noch über ein Jahr vor dem Buchrelease in Deutschland. Der Film hat 15 Millionen US-Dollar gekostet, hat damit lediglich 8,6 Millionen US-Dollar eingespielt, was inflationsbereinigt heutzutage 25 Millionen US-Dollar wären. Wenn ihr den Film gucken wollt, es gibt ihn auf Blu-ray, es gibt ihn auf DVD, ihr könnt ihn euch auch digital kaufen oder leihen und er ist aktuell im Movie Cult Channel bei Prime Video auch gratis ist immer falsch in dem Fall, aber ist mit dort in diesem Channel enthalten, falls ihr den eh schon abonniert habt oder falls ihr eine Testphase habt oder so, könnt ihr den dadurch gucken. Der Film läuft.
Da habe ich ihn auch kurz Einwurf, da habe ich ihn auch geguckt, gerade weil ich halt kein physisches Medium her habe, weil ich schon in meinem Heimaturlaub bin. Und er ist da sogar auf Englisch immerhin mit, also O-Ton mit Untertiteln, ja.
Sehr gut. Der Film läuft 120 Minuten, hat in Deutschland eine Freigabe ab 16, in den USA ein R-Rating. Es gibt zwei Versionen. Ihr werdet sicherlich, wenn ihr jetzt die Blu-ray einlegt zu Hause, denken, genau wie es bei mir der Fall war. Mist, jetzt muss ich mich schon wieder entscheiden, ob Kinofassung oder Director's Cut. Ich will euch das lange googeln in dem Fall ersparen. Guckt euch die Kinofassung an, die ist ein bisschen blutiger, zumindest im Showdown. Und wirkt einfach aus meiner Sicht ein bisschen runder. Also erzählerisch wirkt der Director's Cut teilweise ein bisschen weird aus meiner Sicht. Also guckt da ruhig gerne die Kinofassung. Also es gab irgendwie Spekulationen, dass der Director's Cut quasi so eine Unrated-Fassung sei, die auch deutlich brutaler sei, was aber in dem Fall überhaupt nicht stimmt. Es gibt keine einzige Sekunde mehr Blut, Gewalt oder Thrill, nenne ich es mal. Content Note würde ich sagen, Laura, vielleicht sollte man erwähnen, dass es so in der Story des Serienkillers auch um so sexuellen Missbrauch an Kindern auch geht. Das ist, glaube ich, so im Red Dragon ein bisschen expliziter ausgeführt und erzählt als hier. Aber es spielt hier schon auch eine Rolle. Und es wird ja auch suggeriert, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob es im Manhunter auch so war oder nur in Red Dragon, dass der Zahnfee-Killer seine Opfer, eigentlich auch vergewaltigt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in Manhunter auch erwähnt wird. Falls ja, würde ich das hier noch anmerken. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. In Red Dragon war es auf jeden Fall so.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, glaube aber schon, dass das zwischen den Zeilen zumindest
dass man das annehmen kann, aber ob es explizit gesagt wird, weiß ich auch nicht genau. Man könnte vielleicht noch sagen, dass offscreen ein paar Tiere zu Tode kommen, aber ansonsten würde mir da jetzt auch nichts mehr einfallen.
Ja. Er sagt, glaube ich, Graham sagt, oder in einem Gespräch mit Crawford und Graham sagt er, glaube ich, einmal, dass, oder nee, es war, glaube ich, in der Interviewsituation sagt er, glaube ich, bei Manhunter, dass er seinem männlichen Opfer auch missbraucht, glaube ich, ist
stimmt.
Der Wortlaut.
Also, die wollen ja damit suggerieren, dass...
Die männlichen?
Ja, ja, das wird ja suggeriert, dass der Zapfi-Killer homosexuell ist, sozusagen, dadurch.
Genau, also es gibt auf jeden Fall diese Worte Missbrauch, dass die Opfer missbraucht werden, ja, das gibt's auf jeden Fall.
Aber das wäre ja dann ein krasser Unterschied, weil bei dem späteren Film Red Dragon ist es ja definitiv so, dass die weiblichen Personen in der Familie seine, seine Hauptziele sind und dass die von ihm vergewaltigt.
Ja, ja, das ist auch das, was in Wahrheit passiert, aber sie legen quasi mit Absicht eine falsche Fährte und wollen den okay. Killer ja provozieren quasi. Also heute würde man das wahrscheinlich logischerweise irgendwie nicht mehr machen, aber sie wollen quasi ihn beleidigen als homosexuell, sodass er quasi darauf reagiert, auf den Zeitungsartikel
sozusagen. Genau, aber es fällt, also aber eigentlich ist es umgedreht, also aber dieses Missbrauch passiert auf jeden Fall. Also, das wird auf jeden Fall angedeutet, ja. Von da ist die Content Note, glaube ich, in Ordnung, ja.
Ja, und wie gesagt, falls es relevant ist oder falls es einen Unterschied für die Leute macht, nichts davon wird bebildert gezeigt. Das ist vielleicht macht das einen Unterschied, gehe ich mal von aus, bei einigen Leuten. Wir haben hier einen Bodycount von 10, sind aber größtenteils Leichen, die einfach gefunden werden und zu sehen sind. Kills selbst sind es, glaube ich, 3. oder 4, wenn ich mich nicht ganz irre. Deswegen, also ich finde schon, wenn wir jetzt die Brutalität kurz einordnen, der hat so ein paar unangenehme Bilder, würde ich sagen. Wenn sie vorkommen, sind sie auch wirklich unangenehm. Ich finde zum Beispiel echt so gerade die erste Tatortbegehung, auch wenn wir eigentlich letztendlich nur ein blutiges Schlafzimmer sehen und ein paar Leichen. Ich finde, das hat schon irgendwie was. Das ist schon ein bisschen creepy irgendwie, das ist schon ein bisschen unangenehm. Deswegen würde ich das schon irgendwie so eine 1,5, vielleicht auch eine 2 vergeben, wie das würde schon sagen. Theresa, wie sieht das bei dir aus?
Ja, auch so in die Richtung. Also würde ich dir eigentlich zustimmen, ist jetzt nicht super explizit, es kommt auch nicht oft vor, aber wenn es dann vorkommt, ja, dann haut es dann schon auch irgendwie rein. Ja, 1,5 bis 2 passt gut.
André?
Bin auch bei 2. Also man sieht nicht zu viel, aber es passiert auch viel im Kopf und eben einfach die ganze Thematik und Atmo fühlt sich halt brutal an, sage ich mal, in einer gewissen Art und Weise. Aber ja, es ist auf jeden Fall mehr was man sich zusammensetzen kann, was angedeutet wird. Aber eine 2 ist es auf jeden Fall.
Laura, stimmst du uns zu?
Ja, ich schließe mich mit einer 2 von 5 an und finde auch, was André gerade gesagt hat, dass viel hier halt so im Kopf passiert. Und das mag ich auch immer ganz gerne. Vor allem ist es hier auch dieser Einstieg, wo man ja quasi so kurz ein Point of View von dem Mörder sieht, wie er in diesem dunklen Schlafzimmer steht und dann sieht man, wie die Frau irgendwie aufwacht. Und das fand ich einen super starken Einstieg und ein sehr gutes Beispiel dafür, wie hier Gewalt und Brutalität in dem Film funktioniert. Nämlich so, dass man kaum was sieht, aber sich viel ausmalen kann.
Ja, ich finde auch, das geht hier, auch was André gesagt, das geht hier so ein bisschen einhergehend, finde ich, mit der Atmosphäre alles und mit dieser Spannung oder Anspannung, die da drin ist. Ich finde schon, der hat so... Und das ist auch schon mal ein Unterschied für mich zu Red Dragon. Hier einfach eine ziemlich dichte Atmosphäre, die auch so ein bisschen, obwohl der Film so langsam ist, so eine andere Art von Nervenkitzel hat. Und ich finde immer dann, wenn dann es so Richtung Thrill geht, Richtung Suspense, dann hat er einfach so dieses, ich werde jetzt nicht sagen, dass der jetzt irgendwie den Hals abschneidet oder den Atem so ein bisschen nimmt, so krass ist es nicht. Aber der hat einfach schon eine sehr spezielle Atmosphäre, finde ich irgendwie, mit der es ist blöd, auf einer anderen Art und Weise so ein bisschen so wie 7 zum Beispiel, aber eben nicht mit dieser selben Düsternis, sondern eben genau das Gegenteil, der ist eher so ein bisschen flippiger und bunter inszeniert, aber hat dadurch so eine komische Atmosphäre, die irgendwie auch sich so, die man so richtig reingezogen wird. Deswegen bin ich da beim Suspense-Faktor, auch wenn das vielleicht im ersten Augenblick gar nicht so wirken mag, bei dem Film bin ich da auch bei einer 3 von 5, Laura.
Ja, ich habe sogar eine 3,5 mir aufgeschrieben, weil ich finde, dass so der Weg zum Finden des Täters doch ziemlich spannend ist. Auch für mich, die Geschichte jetzt wirklich schon in einigen Varianten kennt. Und ich mag das einfach so bei dieser Ermittlungsarbeit irgendwie dabei zu sein. Und ich mag halt auch in diesem Film Will Graham sehr gerne. Und ich finde, man geht da schon irgendwie auch mit. Und es ist ein Stück weit dann ja nochmal ein zusätzlicher Thrill, dass wir, auch wenn es nur kurze Szenen sind, irgendwie wissen, dass Hannibal hier halt auch noch seine Finger mit im Spiel hat und das Ganze manipuliert. Also für mich ist es schon ein ziemlich hoher Suspense-Faktor.
André, stimmst du uns zu?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde ihn schon ziemlich spannend, aber er hat halt trotzdem natürlich diese Michael Mann-Noir-Getragenheit dabei. Aber trotzdem schafft er es eben genau, trotzdem, trotz diesem eher langsamen Rhythmus, trotzdem spannend zu sein. Und das funktioniert auf jeden Fall echt gut. Und ich habe dem jetzt auch eine 3 gegeben, ja.
Theresa?
Es fällt mir tatsächlich sehr schwer einzuordnen. Ich glaube, einfach dadurch, ich habe den Film schon gesehen, ich habe Roter Drache vorher, glaube ich, 2-3 Mal gesehen, ich habe das Buch schon gelesen, davor auch, und kenne halt auch die Serie, und irgendwie, ja, weiß man halt, was passiert, und habe das Gefühl, dass bei dem ganzen Roter Drache-Kram langsam schon so Abstumpfungserscheinungen bei mir auftreten, dass ich das halt nicht mehr so super spannend irgendwie finde. Ich würde deswegen mit einer 2,5 gehen, weil ich finde, der hat trotzdem auch sehr gut inszenierte Szenen, in denen halt eben auch die Spannung aufkommt. Gleichzeitig muss ich tatsächlich aber auch sagen, dass sie bei mir jetzt ein bisschen flöten gegangen ist, aber vielleicht eben wegen diesen Abstumpfungserscheinungen, ich weiß es nicht genau.
Ja, aber es ist ja manchmal auch eine Qualität von einem Film oder eben nicht, weil ich, wenn ich schon mal vorausschauen darf, Theresa, ich habe jetzt das Schweigen der Lämmer, glaube ich, 8 oder 9 Mal gesehen, und das hat für mich, was das angeht, zum Beispiel noch nie abgenommen. Und das ist dann auch eine Qualität eines Films, wenn er das halt auch in zig Rewatches aufrechterhalten kann. Ne?
Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Kontrast, weil ich finde, würde, glaube ich, bei einem Schweigen der Lämmer da total zustimmen, aber ganz so gut finde ich den dann hier eben auch nicht. Ne? Also da fehlt irgendwie so dieses gewisse Etwas, dass er das halt auch nicht verliert. Gilt dann jetzt auch schon für Roter Drache als, also für den anderen Film halt, ja.
Ja, wir haben schon eben drüber gesprochen, Regie geführt hat hier Michael Mann, der ja wirklich ein Experte für solche Stoffe ist. André hat eben schon den Begriff Noir gebracht, das ist, glaube ich, so ein bisschen sein Steckenpferd. Ne? Er hat ja auch berühmt-berüchtigte Filme wie Heat, Collateral, Thief gedreht. Miami Vice ist natürlich auch ein ganz großer Punkt in der Vita von Michael Mann, vor allem ein Punkt, den wir hier nur allzu offensichtlich präsentiert bekommen. Er hat den Film zusammen mit Dante Spinotti gedreht, das ist sein Stammkameramann, der interessanterweise allerdings auch Red Dragon gedreht hat, da er auch der Stammkameramann von Brett Ratner war, also der Regisseur von Red Dragon. Also das ist schon ziemlich interessant, auch mehrfach für einen Oscar nominierter Kameramann. Der Cast ist hier ziemlich interessant, finde ich, gerade retrospektiv nochmal. Wir haben hier Michael Peterson, der hier unseren Profiler Will Graham spielt. Die meisten von euch werden Peterson sicherlich aus To Live and Die in L.A. kennen, aber natürlich auch aus der nicht tot zu kriegenden Serie CSI. Ursprünglich wollte das Studio eigentlich gerne, dass Michael Mann seinen Spezi Don Johnson quasi von Miami Vice mitbringt und hier in Hauptrolle besetzt, oder vielleicht sogar Jeff Bridges, aber dazu ist es nicht gekommen. Ich finde das Interessante hier, André, ist, dass Michael Peterson zum Zeitpunkt des Drehs gerade mal 31 Jahre alt war. Ich finde, da ist diese Theorie, die immer gerne in Social Media rumgeht, dass Männer einfach vor 30, 40 Jahren einfach gefühlt 20 Jahre älter aussahen, als sie heute sind, trifft hier eigentlich ganz gut zu, auch wenn ich glaube, dass er hier natürlich bewusst ein bisschen älter gemacht wurde. Also ich glaube, die grauen Haare sind natürlich hier eingefärbt, aber es ist schon erstaunlich, wenn ich bedenke, wie wir beide jetzt mit 31 aussahen und wie Michael Peterson hier mit 31 aussah, ist schon beachtlich manchmal, ne?
Ja, voll, das ist echt krass, wirkt einfach. Ja, weiß ich nicht. Also klar, macht's auch ein bisschen so der Stil, die Frisur, ne, Kleidungsstil und dies, das. Aber wirkt auf jeden Fall älter, irgendwie gesetzter schon und so. Aber klar, ist auch nicht im Make-up und so weiter, aber den Unterschied merkt man auf jeden Fall, dass ich weiß nicht, ob es die Gene verjüngen oder einfach die. Aber ja, auf jeden Fall. Also dagegen wirken wir ja selbst noch mit Mitte, Ende 30 immer noch wie Bubis.
Vielleicht hat sowas mit dem Benehmen zu tun.
Vielleicht.
Wir haben hier Tom Noonan, der spielt hier den Serienkiller, die Zahnfee, beziehungsweise Dollarhide, den kennt man aus Filmen wie Heat oder Monster Squad zum Beispiel. Wir haben hier Joanne Allen, die hier die Rebecca spielt, kennt man vielleicht auch, war auch für mehrere Oscars nominiert, zum Beispiel für Nixon im Jahre 1995. Und wir haben hier vor allem Brian Cox, der hier quasi für den ersten Leinwandauftritt von Hannibal Lecter zuständig war. Ist ja auch aktuell in der Serie Succession sehr erfolgreich, hat ja auch einen Golden Globe dafür bekommen. Aber er war natürlich auch vorher schon in vielen Filmen unterwegs und vor allem ist er auch einfach ein begnadeter Theaterschauspieler und so wurde er quasi auch so ein bisschen entdeckt hierfür. Ursprünglich sollte William Friedkin eigentlich den Hannibal spielen und auch Brian Denny, der leider auch schon verstorben ist, kennt viele sicherlich als den Sheriff aus dem ersten Rambo-Film, der sollte auch die Rolle spielen, hat aber gesagt, ich glaube nicht, dass das Richtige für mich ist. Aber Michael, schau dir doch mal diesen Theaterschauspieler, einen Kumpel von mir an, Brian Cox, das ist, glaube ich, der Richtige für dich. Und ja, der ist es dann tatsächlich auch geworden. Zu seiner Leistung kommen wir dann gleich noch. Und auch sehr interessant, finde ich, Laura, ist hier ein sehr, sehr junger Stephen Lang, der hier den Sensationsreporter Freddie Lance spielt. Kennt man ja auch, ne, Stephen Lang, aber eher so als den älteren, grauhaarigen Bösewicht, den er so in den letzten Jahren gespielt hat, wie in Don't Breathe oder in den Avatar-Filmen zum Beispiel. Ich fand, es war sehr interessant, ihn mal deutlich jünger in Action zu sehen in Manhunter.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich diese News, dass er das ist, eben erst aus diesem Skript erfahren habe, weil obwohl ich den Film gesehen habe und er mir auch irgendwie bekannt vorkam, wäre ich nie drauf gekommen, dass das Stephen Lang ist, weil der hat ja eigentlich so ein spezielles Gesicht und so einen einprägsamen Look, aber ich glaube, durch diese Frisur, die er hier hat und dass er so viel jünger ist, habe ich das echt nicht erkannt.
Ging mir aber auch so. Ich wusste ja, dass er mitspielt. Und ich musste dann auch nochmal zwischendurch mal kurz nachlesen, wer er ist, weil ich hatte eine Vermutung dann, aber hätte ihn auch nicht sofort erkannt. Ging mir auch so, ja.
Es liegt halt echt auch ein bisschen daran, dass man, also ich persönlich habe ihn, glaube ich, zumindest bewusst eben nur mit grauen Haaren wahrgenommen in Filmen, so wie er halt heute sozusagen aussieht. Und vorher ist er mir halt nie so richtig aufgefallen. Und ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, ne? Wenn man jemanden irgendwie nur so kennt. Also ich weiß zum Beispiel, wie ein Tom Hanks mit 30 aussah. Das wusste ich auch schon vor 20 Jahren, wie Tom Hanks mit 30 aussah. Aber bei Stephen Lang wusste ich es nicht und deswegen musste ich mich auch erst mal gucken. Und wie gesagt, alle Männer haben ja auch diesen selben Haarschnitt in dem Film. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ne? Dass alle diese so ein bisschen unter der Dauerwelle untergehen. Ist euch das auch aufgefallen, Theresa? Dass alle Männer diese Dauerwelle tragen?
Nee, ist mir jetzt gar nicht so krass aufgefallen. Also ich finde, man kann die schon gut alle voneinander unterscheiden in dem Film. Da hatte ich jetzt keine Probleme mit tatsächlich.
Na gut, ich fand, das war das einzige modische Verbrechen in dem Film. Dass sie.
Nee, also die Frisuren sind relativ ähnlich, außer jetzt natürlich vielleicht vom Killer. Aber ja, ansonsten auf jeden Fall alle sehr markante Eigencharaktere, das schon. Aber Frisuren hatten sie alle schön diese 80s-Style, ja, ja.
Schön Mini-Pli. Okay, das erstmal die Fakten zum ersten Film. Der zweite Film kam 2002 in die Kinos, hörte dann auch auf den Romantitel auf Red Dragon, ist eine amerikanisch-italienisch-deutsche Koproduktion, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,4 von 5, auf der IMDb eine 7,2 von 10, ebenso wie Manhunter, kam am 4.10.2002 in die US-Kinos und ein paar Wochen später am 31.10. in die deutschen Kinos, hat 78 Millionen US-Dollar gekostet und war ein ziemlicher Erfolg, hat 206 Millionen US-Dollar eingespielt. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr das auf Blu-ray, DVD, der ist aktuell im Netflix-Abo mit drin, der ist auch im Prime-Video-Abo mit drin, also ich glaube, da findet ihr eine Möglichkeit, den Film zu gucken. Der läuft 124 Minuten, hat in Deutschland eine FSK 16 Freigabe, in den USA ein R-Rating und hier gibt's auch nur eine Kinofassung, die ihr gucken könnt. Und ja, Laura, wie eben schon gesagt, ich glaube, wir können das hier übergreifend machen, weil die Themen dieselben sind. Es geht um sexuellen Missbrauch von Kindern, es geht auch um Vergewaltigung, die hier aber allesamt, ich finde, es wird etwas mehr bebildert, gerade die Kindheit der Zahnfee wird ein bisschen mehr bebildert oder wird ein bisschen mehr visualisiert als in Manhunter, aber jetzt auch nicht so drastisch, dass man vielleicht sagen könnte, einige, die diese Themen vielleicht triggern könnten, können sich den Film vielleicht trotzdem angucken, weil es eben jetzt nicht so explizit visualisiert wird, ne?
Ja, ich glaube, es sind eher so, also es wird so inszeniert wie so Echos in seiner Vergangenheit, ne? Aber man hat jetzt nicht so längere Rückblenden, wo man das explizit alles sieht, was ihm passiert ist. Also ich denke auch, wenn man das vorher weiß, sollte das in Ordnung gehen.
Im Buch ist es aber deutlich expliziter auch beschrieben. Also das könnte man vielleicht noch dazu sagen. In beiden Filmen hat jetzt so die Hintergrundgeschichte von Dollarheit nicht so eine große Rolle gespielt. Im Buch nimmt das schon wirklich einen bedeutsam großen Teil ein.
Okay, guter Hinweis. Wir haben hier einen Bodycount von 9, also eine Leiche weniger. Auch hier sind es natürlich größtenteils Leichenfunde, die hier zu sehen sind. Aber ich fand, die waren dennoch ein bisschen blutiger inszeniert, ein bisschen widerwärtiger inszeniert. So, wenn ich daran denke, an die Gesichter dort, deren Augen oder Köpfe, deren Augen durch Glasscherben ausgetauscht wurden und so weiter. Das war schon ein bisschen makabrer, würde ich sagen, in der Darstellung. Ich bin hier trotzdem nur bei einer 2 von 5, weil letztendlich ist wenig On-Screen-Gewalt zu sehen, aber es sind halt schon ein paar harte Bilder dabei, würde ich sagen. Ich finde ihn minimal härter als Manhunter. Wie siehst du das, André?
Na, ich finde ihn doch schon ein Stück expliziter. Es gibt halt, in Manhunter siehst du quasi nicht einmal so richtig, was denn der Dragon mit den Opfern so wirklich macht. Und hier hast du zumindest diese kurzen Umschnitte mal auf diese Gesichter der Frauen mit den Glasscherben im Auge. Du hast, als er dem Reporter da diese Dia-Show zeigt, hast du deutlich explizitere Einblendungen kurz. Es ist immer nur kurz, aber du hast hier deutlich mehr bebildert als in Manhunter. Ist mir wirklich im direkten Vergleich, das ist mir stark aufgefallen. Deswegen gehe ich hier schon eher zu einer 3 von 5.
Theresa?
Ich bin irritiert, weil ich bilde mir ein, dass mit den Glasscherben, dass das auch in Manhunter, dass es da einen kurzen Einschub gab, wo man das gesehen hat. Bin ich die Einzige, die das gesehen hat?
Nee, es gibt nee, auch einen, aber, auch. Aber ich, okay. Ich fand es in Red Dragon war es öfter. Ja. Das es war stimmt. Einfach also, mehr hervorgehoben. Sie haben hier, finde ich, also Man hat halt doch subtiler einfach inszeniert und Red Dragon zeigt die Sachen schon öfter und deutlicher, finde ich.
Das stimmt, ja. Ich bin
und
auch
moderner getrickst, deswegen hat es, glaube ich, eher einen Eindruck hinterlassen bei mir.
Mhm. Genau, weil das ist mir auch aufgefallen, dass ich die Augenscherben-Szene bei Manhunter irgendwie so ein bisschen oft platziert fand. Deswegen kann ich mich da noch ganz gut dran erinnern, weil sie irgendwie nicht so richtig reingepasst hat von der Stilistik. Aber bin da bei euch, ich finde den auch brutaler und irgendwie ja expliziter, wie ihr schon gesagt habt, bin da bei einer 2,5 von 5.
Laura?
Ich bin auch eher bei einer 3. Also ich finde, da waren schon ein paar Szenen, die ich auch jetzt nicht ohne fand. Vor allem die Szene, in dem Freddy Lawrence die Lippen abgebissen bekommt quasi. Und generell auch diese ganze Szene bis zu seiner Tötung hin fand ich irgendwie teilweise richtig schwer mit anzusehen, was mich so ein bisschen gewundert hat, weil er ja gar nicht so ein wirklicher Sympathieträger ist. Aber dennoch finde ich eine 3. Ich finde ihn schon härter als Manhunter.
Wie würdest du unseren Suspense-Faktor dazu einschätzen?
Ja, ich finde, der hat tatsächlich ein bisschen gelitten. Da habe ich jetzt eine 2,5 angesetzt. Kann mich aber auch nicht ganz davon freisprechen, wie Theresa eben schon gesagt hat, wenn man irgendwie Roman, Manhunter, Red Dragon und ich habe mir auch noch die Hannibal-Serie angeguckt, wo die Folgen behandelt werden. Natürlich ist dann irgendwann die Geschichte auch im Kopf angekommen und man fiebert nicht mehr ganz so mit. Ich glaube aber schon, dass es in Manhunter ein bisschen besser vom Timing her gepasst hat als hier. Und dass hier halt das Ende ja auch anders ist, da werden wir später noch zu kommen, was halt für mich so ein bisschen aufgesetzter Spannungsaufbau war.
Ja, eigentlich hast du alles gesagt. Ich finde auch, es ist einfach ein bisschen klassischer, ein bisschen konservativer inszenierter Film und dadurch leidet so ein bisschen die Spannung, finde ich, weil irgendwie auch ich nie so dachte, klar, jetzt habe ich, wenn man die Back-to-Back guckt, erwartet man jetzt auch nicht groß irgendwelche Überraschungen. Und gerade wie du schon sagst, wenn du schon das mehrfach gelesen hast, geguckt hast, die Serie geguckt hast, Theresa auch, dann ist der Überraschungsfaktor ja eh relativ gering. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt beim Gucken, da würde auch nie was Überraschendes passieren, irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt. So von der ganzen Art, wie der Film inszeniert wurde von Ratner. Ja, deswegen ist immer noch genug Spannung da für einen Thriller. So, aber es war auf jeden Fall deutlich weniger als bei Manhunter, fand ich, André.
Ja, es ist einfach eine andere Art Inszenierung, ne? Wie schon gesagt, Man hat da eher zurückhaltend und mit so Ambient-Atmosphäre gearbeitet und Red Dragon ist halt deutlich mehr nach vorne und ne, moderner, wie du schon gesagt hast, und hat dadurch einfach eine andere Atmosphäre. Trotzdem fand ich ihn auch in vielen Teilen spannend und man bleibt halt dran und die Geschichte ist ja nun mal auch die gleiche, fast zu 99%, aber Es ist halt eine andere Art der Inszenierung. Nichtsdestotrotz bin ich auch bei 2,5. War trotzdem auf jeden Fall packend und ja, wie gesagt, geht halt mehr nach vorne für mich. Aber das ist ja nichts Schlimmes.
Theresa, stimmst du uns zu?
Ich finde ihn tatsächlich jetzt nicht weniger spannend als den Michael Mann-Film. Ich finde, er ist halt einfach anders. Aber ich finde nicht, dass er dem irgendwie, also dass er jetzt da deutlich abfällt tatsächlich. Deswegen gebe ich dem auch 2,5 Sterne.
Ja, Regie geführt hat hier Brad Ratner, der ja eigentlich eher im Blockbuster-Bereich zu Hause war, hat eben Titel wie Rush Hour 1 bis 3 gedreht oder X-Men The Last Stand und ja, ist in den letzten Jahren quasi eine Persona non grata geworden. Im Jahr 2017 haben sich diverse Frauen in großer Anzahl gemeldet in Hollywood mit Vorwürfen von sexuellem Fehlverhalten, sexueller Übergriffe oder gar sexueller Belästigung gegen Brad Ratner. Er hat seitdem auch keinen Film mehr in Hollywood produziert oder gedreht und ist im Jahr 2023 quasi nach Israel ins Exil geflüchtet. Ich musste, wie drücke ich es jetzt aus, ein bisschen schmunzeln, aber eher schockierterweise schmunzeln, als ich noch ein Video gesehen habe zu Brad Ratner vorhin, in dem er zu sehen war, wie er gerade mit P. Diddy so rumkumpelt auf irgendwelchen Partys. Und wer da die letzten Wochen so ein bisschen verfolgt hat, André, der weiß, dass das jetzt auch nicht gerade, sag ich mal, Brad Ratner entlastet, würde ich mal sagen, ne?
Ja, leider.
Ja, also ist niemand, der jetzt noch in Hollywood eine Rolle spielt, zu Recht nicht. Das gehört natürlich verurteilt, was er dort getan hat. Und ja, deswegen brauchen wir da über ihn noch keine weiteren Worte verlieren. Der Drehbuchautor Ted Telly ist zurückgekommen. Der hat das Originaldrehbuch auch für Das Schweigen der Lämmer verfasst und war letztendlich hauptausschlaggebend dafür, dass viele der an Das Schweigen der Lämmer beteiligten Leute wieder zurückkamen hier für Red Dragon. Die meisten wollten eigentlich nicht mehr mitmachen, weil eben Hannibal eben nicht so wurde, wie man sich das vorgestellt hatte. Aber nachdem Ted Telly gesagt hat, ey, ich schreibe euch das Drehbuch, ich adaptiere Thomas Harris Roman hier wieder für euch, haben dann auch vor allem viele Schauspieler und Schauspielerinnen wieder zugesagt. Und vielleicht noch erwähnenswert ist hier, dass der Score von Danny Elfman kommt. Ich persönlich muss sagen, Laura, bin nicht so ein großer Danny Elfman-Fan. Ich finde, die klingen alle gleich, seine Sachen. Gerade die Sachen, die er für Tim Burton gemacht hat, bin ich so ein Fan von ihm.
Also ich mag die Sachen, die er für Tim Burton gemacht hat, auf jeden Fall. Und mir ist es nicht aufgefallen, dass das hier Danny Elfman ist. Das heißt, zumindest in meinen Ohren hat es jetzt nicht so gleich geklungen. Aber
ja. Wir schauen uns das nachher nochmal an. Der Cast ist hier prominent besetzt, würde ich sagen. Wir haben hier Edward Norton, der hier den Will Graham diesmal porträtieren darf, war ja auch mehrfach für einen Oscar nominiert. Die meisten kennen ihn sicherlich aus Filmen wie Fight Club, American History X oder durch seine Zusammenarbeiten mit Wes Anderson. Er wird auch als nächstes in dem Bob Dylan Biopic A Complete Unknown zu sehen sein. Der Erstbesetzungswunsch war hier, André, allerdings Ethan Hawke. Hättest du dir das vorstellen können? Hätte das für dich irgendwie jetzt zumindest in deiner Fantasie einen Unterschied gemacht?
Könnte ich mir schon auch vorstellen. Er kann ja auch gut diesen etwas gesetzten und stierenden in den Void. Ich glaube, das hätte schon ganz gut gepasst, ja. Muss aber sagen, dass ich wirklich froh bin, rückwirkend, dass es Norton geworden ist, weil ich ihn A, wieder gemerkt habe beim Film, wie gerne ich Edward Norton sehe und er das auch wirklich gut gemacht hat und das auch wirklich gut getragen hat hiermit. Aber ja, Hawkeye hätte ich mir das schon auch vorstellen können, doch.
Ich muss dazu erwähnen, dass ich hier so einen leichten ein Kink wäre jetzt der falsche Ausdruck dafür. Aber ich bin großer Fan von Edward Norton, aber vor allem von Andreas Fröhlich. Der ist nämlich der Synchronsprecher von Edward Norton und ich liebe die Stimme von Andreas Fröhlich. Ich liebe Edward Norton, aber auch John Cusack, der ja auch von Andreas Fröhlich gesprochen wird. Stimmt. Ich liebe es, die auf Deutsch zu gucken, weil ich finde, der hat so eine geile Stimme, dieser Andreas Fröhlich. Da muss man Sonderlob aussprechen. Da gucke ich dann gerne auch einen Film mal in der deutschen Synchronfassung.
Also ich habe das jetzt im O-Ton geguckt, aber ja, geht mir auch so. Ich habe früher American History X halt immer auf Deutsch geguckt und voll, kann ich mitgehen. Die Synchronstimme ist super von ihm, ja.
Ja, dann haben wir Anthony Hopkins, der hier in seiner Paraderolle auftritt als Hannibal Lecter. Ist natürlich jetzt chronologisch nicht sein erster Auftritt. Also wenn wir jetzt chronologisch der Verfilmung nachgehen, ist es sogar schon sein letzter Auftritt gewesen. Aber in unserer Story-Chronologie ist er hier quasi das erste Mal als Hannibal Lecter zu sehen. Er wollte, nachdem er in Hannibal selbst so ein bisschen als sympathischer Anti-Held dargestellt wurde und angesehen wurde, wollte er unbedingt die Hannibal Lecter-Figur nochmal so richtig als Fiesling spielen und hat deswegen hier auch für Red Dragon nochmal zugesagt. Ist ja mittlerweile auch schon 86 Jahre alt, der britische Schauspieler, auch zweifache Oscar-Preisträger, ist aktuell auch wieder im Kino zu sehen, tatsächlich als Sigmund Freud. Könnt ihr euch ja mal anschauen, soll ganz gut sein. Der Film, und das Witzige ist, dass Hannibals Haus in der Eingangssequenz in Red Dragon wurde zufälligerweise nachempfunden vom Haus von Sigmund Freud. Ich finde, manchmal kommen die Zufälle auch ein bisschen zusammen. Dann haben wir hier als Dollarhide, beziehungsweise als Zahnfee Ralph Fiennes, kennt ihr ja sicherlich auch aus der Harry Potter-Reihe, aus Schindlers Liste, aus Der englische Patient, ist ja auch ein weltberühmter Schauspieler. Aktuell ist der 61-Jährige ja auch im Vatikan-Thriller Conclave im Kino zu sehen. Ist eigentlich auch jemand, den... Da weiß ich immer gar nicht so recht, Laura. Ich mag Ralph Fiennes eigentlich, aber manchmal mag ich ihn, denke ich auch so, wenn ich sehe, er ist besetzt. Irgendwie hat sich das vielleicht ein bisschen geändert. Also ich mochte ihn, glaube ich, in jüngeren Jahren mehr als in älteren Jahren irgendwie, aber es ist Geschmackssache. Und ich habe bewusst Ralph Fiennes gesagt, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es ist nicht Ralph Fiennes, sondern Ralph Fiennes. Also nicht, dass ihr denkt, ich denke mir hier irgendwelche Fantasienamen aus oder so.
Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst mit, also ich... Es ist ja auch ein Unterschied, ob man sagt, es ist ein mega geiler Schauspieler oder er wirkt auf mich irgendwie sympathisch. Und wo ich zum Beispiel über Edward Norton und Anthony Hopkins sagen würde, beides trifft voll zu, habe ich bei Fiennes, glaube ich, auch eher so das Ding, dass ich sage, er ist ein super guter Schauspieler, aber ich weiß nicht, ob er so jetzt per se auf mich irgendwie sehr sympathisch wirkt. Aber das liegt eventuell auch an seiner Rollenauswahl, ja, weil er halt sehr oft die Bösewichte spielt. Und ich finde, die spielt er schon ziemlich gut.
Ich glaube, er ist, vielleicht drücke ich es mal so aus, ich glaube, er ist keine... André, der einen vielleicht unbedingt ins Kino lockt, wenn man nicht gerade Fan ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, oh, da gibt's einen neuen Edward Norton Film, klar, den gucke ich mir an. Oder, oh cool, Anthony Hopkins spielt wieder in einem Film mit. Nur als Beispiel jetzt aus, die Laura eben auch aus unserem Film hier genannt hat. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, es gibt einen neuen Ralph Fiennes Film, dann sage ich so, ja, dann guck dir den doch an. Aber ohne mich, so würde ich dann sagen.
Ja, das Ding ist halt bei ihm, ich mag ihn auch gerne, ich sehe ihn dann auch gerne. Er füllt auch immer gut die Filme aus. Aber ich habe immer das Gefühl, das passiert erst durchs Gucken. Also ich bin nicht hyped wegen ihm,
ja.
Aber wenn er dann, keine Ahnung, zum Beispiel die Kingsman-Filme, die hat er ja schon jetzt auch wieder so ein bisschen mitgeprägt, dann auch in seinen Rollen. Und jetzt, wo man die Filme dann kennt, sagt man halt, ja, die sind die mit Ralph Fiennes und das dann daran mag ich ihn auch. Aber es ist nicht so, dass ich deswegen wegen ihm vorher auf dem Film gehyped bin. Aber wenn ich ihn dann sehe, sehe ich ihn eigentlich immer gerne. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Ja. Die wiederkehrende Rolle des Jack Crawford, den wir hier auch aus den anderen Filmen kennen, wird dieses Mal von Schauspiellegende Harvey Keitel gespielt. Der ist ja auch mittlerweile schon 85 Jahre alt, auch Oscar-Preisträger und dürften die meisten von euch sicherlich auch kennen aus Filmen wie Taxi Driver, Bad Lieutenant, Mean Street, Reservoir Dogs oder eben From Dusk Till Dawn. Und dann haben wir hier als Sensationsjournalisten Freddie Lowndes den ja allseits beliebten Philip Seymour Hoffman, der ja leider 2014 viel zu früh an einer versehentlichen Überdosis verstarb. Ich habe mir nochmal seine Geschichte so ein bisschen durchgelesen im Zuge. Er war ja in seiner Jugend wohl schwer drogenabhängig in seinen jungen Jahren und war dann irgendwie über 20 Jahre lang clean und wurde dann eben kurz vor seinem Tod wieder rückfällig. Und es ist natürlich, ja, menschlich zum einen natürlich ein Verlust. Also es gibt so viele Leute, die nur anerkennende und tolle Worte über den Menschen Philip Seymour Hoffman verloren haben, Laura. Aber es ist natürlich auch, als Schauspieler fehlt er natürlich, was man auch in diesem Film, auch wenn er jetzt keine riesige Rolle hat. Aber ich finde, in all seinen Auftritten denkt man irgendwie, wenn man die heutzutage sieht, ach mein Gott, der hätte noch in so vielen tollen Sachen mitspielen können, weil so ein begnadeter Schauspieler, ne?
Ja, also das habe ich auch immer, wenn ich ihn irgendwo sehe, dann denke ich auch immer, das ist so, ja, so traurig einfach, was er noch für eine geile Karriere hätte haben können. Gerade was er wahrscheinlich auch noch für Rollen hätte spielen können, so im älteren oder im fortgeschrittenen Alter. Das ist wirklich sehr schade. Und ich finde auch, dass er hier für die Kürze der Rolle richtig gut aufspielt und dass er den halt super unsympathisch spielt und man dann trotzdem, ja, also ich so mit ihm mitgelitten habe, das ja, verbuche ich auch darunter, was er für ein grandioser Schauspieler war.
Hier in dem Fall, da spoilere ich schon mal meine Einschätzung zu, das ist eine der wenigen Rollen, die ich hier tatsächlich besser besetzt finde als in Manhunter. Also ich finde, da ist er doch deutlich überzeugender und erinnerungswürdiger als Stephen Lang zum Beispiel. Ansonsten haben wir noch Anthony Heald, hat ja auch im Schweigen der Lämmer zum Beispiel schon den Dr. Chilton gespielt. Das tut auch hier wieder. Mary Louise Parker spielt die Frau von Will Graham. Und wir haben hier quasi so eine Art Voice-Cameo von Ellen Burstyn, die ihr ja sicherlich alle aus ihrer Hauptrolle aus Der Exorzist kennt, die spricht hier tatsächlich die Mutter der Zahnfee, also von Dollarhyde, für die, die es nicht wussten. Interessante Trivia-Fact, wie ich finde. Okay, dann haben wir jetzt quasi alle Fakten abgedeckt und können jetzt ins Eingemachte gehen und können uns dem Vergleich so ein bisschen widmen. Ich überlege gerade, wo wir da am besten anfangen. Ich würde vielleicht fast sagen, Theresa, wir können uns ja mal so ein bisschen die Unterschiede zum Buch anschauen, falls du dazu was sagen magst und was da vielleicht auch inhaltlich zwischen den beiden Filmen anders dargestellt wurde oder vielleicht ausgelassen wurde oder dazu gedichtet wurde, was dir dazu einfällt, spontan.
Ja, also ich glaube, als allererstes fällt mir eben ein, was ich eben auch schon gesagt habe, dass die Figur von der Zahnfee und deren Hintergründe deutlich weniger beleuchtet wird und dass sie auch ziemlich spät erst in die Filme eigentlich eingeflochten wird, weil im Buch erfährt man schon sehr früh über diese Person. Und ich weiß jetzt gar nicht, war es in Manhunter oder sogar auch in Roter Drache, ach, das verschwimmt alles so, sieht man ihn ja, glaube ich, auch wirklich erst bei dem Kill an Freddy. Und im Buch ist es halt schon, weiß ich nicht, 30 Kapitel vorher gefühlt, dass man da schon das erste Mal Kontakt mit ihm hat. Und das ist halt einfach ein großer Unterschied. Ich finde es aber gut, das an der Stelle wegzulassen, weil man, es ist halt am Ende irgendwie, ja, ein Crime-Film, wo es um die Aufklärung des Verbrechens geht und weniger darum, da jetzt irgendwie eine Charakterstudie aufzuziehen. Und deswegen finde ich das in beiden Filmen trotzdem eine gelungene Entscheidung, weil irgendwas muss man ja rauslassen.
Ja, und da, ja. Ach so, ja, wollte ich kurz den Punkt, merkt ihr gleich, wo du ansetzen wolltest. Und da, finde ich, unterscheiden sich die beiden Filme auch noch mal extrem. Wie du schon sagst, in Manhunter taucht die Zahnfee quasi sichtbar erst nach, ich glaube, 57 Minuten auf. Aber in Hannibal ist Ralph Fiennes zum Beispiel deutlich früher zu sehen, wenn ich mich nicht irre. Da ist er, glaube ich, schon nach einer halben Stunde oder so zu sehen. Also noch mal nach der Hälfte der Zeit, finde ich. Da ist auch noch mal ein großer Unterschied zwischen.
Ja, genau, dann war es so rum. Ich wusste auf jeden Fall, bei irgendeinem Film habe ich mich sehr gewundert, dass der erst sehr spät dazu kam. Dann ist irgendwie die Rolle von Hannibal auch eine andere, vor allem in Roter Drache. Da bemerkt man einfach, dass Anthony Hopkins so das Aushängeschild der Reihe ist, im Grunde genommen. Ja. Weil der bekommt so viel mehr Zeit, als er auch im Buch hat. Also auch im Buch spielt Hannibal Lecter eigentlich keine so große Rolle. Das wird dann auch im Schweigen der Lämmer Buch schon deutlich mehr, dass er da deutlich relevanter ist, auch für die Geschichte. Hier im Buch nimmt er eigentlich wirklich nur eine sehr kleine Rolle ein, in meiner Wahrnehmung. Und das haben sie halt in Manhunter ja auch so besser adaptiert. Da sieht man, gibt es vielleicht eine oder zwei Szenen? Ich weiß gar nicht, ob sogar zwei sind oder nur eine.
Ich glaube, zwei.
Ja.
Mhm, zwei.
Und da nimmt er wirklich nicht viel Raum ein. Und das entspricht auch eher, wie es halt im Buch ist, aber da bemerkt man halt einfach, dass zwischendrin Schweigen der Lämmer passiert ist und dass denen wahrscheinlich schon auch klar war, ja, okay, wir können den jetzt nicht nur so zwei Minuten zeigen und gut ist. Und das finde ich aber auch entsprechend okay, weil ich glaube, das wäre auch komisch gekommen mit dem, was man jetzt halt schon weiß, auch über ihn, wenn man dann da weniger gesehen hätte. Das sind so zwei große Merkmale, die mir aufgefallen sind, die unterschiedlich sind. Dann natürlich die Enden sind etwas unterschiedlich, aber ob wir jetzt schon direkt zum Ende springen sollen, weiß ich nicht so richtig. Nein. Okay, dann nehmen wir uns das nochmal auf. Genau, Laura, ich weiß nicht, was dir noch so an großen Oberthemen aufgefallen ist. Prinzipiell würde ich aber sagen, dass beide Verfilmungen, finde ich, nah am Originalstoff sind. Also da wird sehr wenig oder eigentlich gar nichts dazu gedichtet. Halt einige Sachen weggelassen, aber viel dazu gedichtet wird es nicht. Das ist schon sehr originalgetreu, würde ich jetzt mal behaupten.
Vielleicht gehen wir mal ganz kurz direkt an den Anfang statt ans Ende. Laura, ich komme gleich zu dir. Ich will einmal kurz zu André kommen. Ich finde, weil du hast ja auch beide Filme jetzt auch nochmal, genau wie ich, back-to-back nochmal geguckt. Teilweise ja bei dir war es ja auch zum ersten Mal. Manhunter, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Manhunter zum ersten Mal, ja. Red Dragon kannte ich.
Ich hab, mal sehen, ob du das auch so empfunden hast. Ich habe das Gefühl, der Einstieg von Manhunter fühlt sich an wie ein Sequel. Also irgendwie die Figuren werden so eingeführt, als müsste ich die irgendwie schon kennen. Also ja. Es ist so ein ganz seltsamer Einstieg. Es wird zwar am Anfang so dieser Kill oder diese Mordsequenz angedeutet, hat Laura vorhin ja schon gesagt, wie Dollarhai quasi in der Dunkelheit steht und die Reaktion der Frau dort sieht. Aber das ist ja auch das Einzige, was wir davon zu Gesicht bekommen, was erstmal schon ungewöhnlich ist für so einen Thriller irgendwie, dass wir keinen Mord direkt sehen irgendwie am Anfang, wie irgendwas passiert, sondern dass wir quasi dann direkt an den Strand dort gehen und Will Graham sehen und Jack Crawford sehen und man irgendwie das so vermittelt bekommt, ja, die Figuren, die kennst du schon, über die brauchen wir dir eigentlich gar nicht so viel erzählen. Und das ist halt weird, weil das ja eigentlich der erste Film ist sozusagen aus der Reihe und ich die Figuren eben noch nicht kenne, während ich sie in Red Dragon ja tatsächlich schon kenne von den vorherigen Filmen, sie mir dort aber eingeführt werden, als wären es neue Figuren. Hatte ich das Gefühl. Da wird erstmal noch gezeigt, ach hier, da steigen wir mit Hannibal Lecter ein, wie er da bei dem Konzertbesuch ist. Wir erfahren, dass der schon mal jemanden umgebracht hat. Wir erfahren, dass Hannibal Lecter eben so ein Snob ist, hält sich gerne unter reichen Leuten, unter intelligenten Leuten auf, dort mit diesem armen Dinner, was er da noch stattfinden lässt, und sehen dann auch noch quasi die Zusammenarbeit zwischen ihm und Will Graham am Anfang. Und das wird uns ja alles quasi Manhunter erstmal vorenthalten. Und das finde ich interessant, weil es irgendwie paradox ist, weil es eigentlich umgekehrt sein müsste.
Wo steige ich ein? Also zum ersten Mal ja, auf jeden Fall. Bei Manhunter beginnt es halt wie als ob der, oder es beginnt eigentlich, als wärst du schon mitten im Film. Ja. Also mal abgesehen von dieser kurzen Anfangssequenz, aber die ist ja wirklich nur super kurz und vage. Aber ansonsten geht es direkt rein mit diesem Dialog. Als ob der Film schon auch davon ausgeht, dass du halt alles über Graham weißt. Du weißt, dass er ein Trauma hat. Im Grunde setzt der Film das quasi fast schon voraus, oder so tut er. Dass es direkt reingeht mit diesen beiden Figuren, die du nicht kennst, die aber halt so ein Gespräch führen, als wäre der Film schon eine Stunde am Laufen. Ne, und er geht ja auch direkt rein. Es geht kein Vorgeplänkel, keine Vorstellung, sondern einfach direkt dieses, hey, wir brauchen dich, ne? Und es sind zwei Figuren, die kennen sich ganz offensichtlich, haben eine History, und da musst du dann direkt einsteigen, so. Und gerade im Vergleich zu Red Dragon ist es halt ganz was anderes, wo der Film ja, und das wurde ja auch eben schon gesagt, der mit Hannibal einsteigen, ganz klar erstmal den Fokus direkt auch auf die Hauptfiguren, also vor allem die Schauspieler Hopkins und dann auch Norton halt legt und der auch direkt halt schon mit so einem großen Trara anfängt mit dieser Sequenz, dass du halt auch direkt weißt, ne, beide wurden verletzt und dies, also da spürst und kriegst du visuell gleich diese History. Und hier hast du bei Männern, da hast du halt gar nichts davon. Und ich fand aber tatsächlich diesen, ja, so banalen mittendrin Einstieg auch irgendwie viel geiler, weil du halt auch dann, der Film lässt sich ja überhaupt im Verlauf vielmehr erst so nach und nach langsam wissen und bearbeitet das dann halt so mit den Figuren auf und nimmt sich dafür auch ja deutlich mehr Zeit als Red Dragon. Und das fand ich auch irgendwie galanter und hat mich dann auch, also da warst du gleich irgendwie viel mehr investiert, weil du halt so interessiert warst daran.
Ist ein guter Punkt, Laura. Es ist wirklich so, dass Manhunter sich deutlich langsamer erzählt anfühlt als Red Dragon, aber ich habe das Gefühl gehabt, dadurch fühlen sich vielleicht nicht der richtige Ausdruck dafür, aber ich nenne es mal so, die Ergebnisse fühlen sich verdienter an, weil du hier das Gefühl hast, du bekommst hier so eine wirklich detaillierte, du hast es vorhin auch schon mal beiläufig schon mal erwähnt, so eine detaillierte Darstellung dieses kompletten Ermittlungsprozesses, wie er, glaube ich, auch im Buch ja geschildert ist, in so allen einzelnen Details und Schritten. Das fühlt sich auch echt mühsam teilweise an und es geht echt nur millimeterweise voran, und das sind so Sachen, auch wenn man bedenkt, 1986, sowas haben wir dann viel später so in Sachen wie jetzt in Finchers Mindhunter gesehen oder in The Wire zum Beispiel, eine Serie, wo wirklich so diese Akribie dahinter auch gezeigt wird und man dann am Ende wirklich erschöpft sagt, oh, hat sich unsere Arbeit doch gelohnt, so fühlt sich's an. Und das habe ich in Red Dragon zum Beispiel nicht so verspürt. Also ich finde dieses Langsame hier in Manhunter, auch wie André das schon sagt, das fühlt sich irgendwie runder an für mich.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich finde, dass generell die Erzählweise in Manhunter irgendwie so ein bisschen subtiler ist als in Red Dragon.
Ja.
Der Einstieg ist ein sehr gutes Beispiel, was ihr eben auch schon genannt habt. Und ich finde, es funktioniert ja, ne, dieser Einstieg, dass Crawford und Will sich da am Strand unterhalten. Wir verstehen ja durch den Dialog die Vorgeschichte und müssen die nicht nochmal unbedingt in Rückblenden sehen, um irgendwie so die Ausgangssituation der Figuren zu verstehen. Oder ich finde, ein weiteres Beispiel für die unterschiedliche Inszenierung, Erzählweise wäre auch hier der Tod von Freddy Lowndes in dem Rollstuhl. Also in Red Dragon ist es ja so, du siehst quasi von seiner Entführung bis zum Tod und wie er dann da brennend in seine Redaktion reingefahren wird, siehst du ja wirklich alles. Und bei Manhunter siehst du halt quasi seine Entführung und dass er irgendwie gefoltert wird. Und dann siehst du nur noch, wie er brennend da reinrollt. Also du hast, das fand ich viel effektiver, dass du halt gar nicht siehst, wie er ihn tötet und wie er ihn anzündet, sondern dass du halt einfach dieses Ergebnis gesehen hast und dadurch, finde ich, noch mal viel geschockter warst. Und ich habe auch den Eindruck, dass Manhunter insgesamt so ein bisschen behutsamer mit seinen Figuren umgeht und dass die Charakterisierung von denen vielleicht auch ein bisschen geschickter ist. Ich finde zum Beispiel, dass die Figur von Will Graham hier irgendwie diese Traumatisierung, die er erfahren hat und diese ja innerliche Zerrissenheit, dass er auf der einen Seite halt für seine Familie da sein will und auf der anderen Seite aber auch weiß, er ist voll gut in, darin, sich in diesen Mörder reinzuversetzen und er will die anderen Familien retten, obwohl er weiß, dass er wahrscheinlich wieder zur Zielscheibe wird. Ich finde, das kommt hier in diesem Drehbuch und in diesem Film noch mal deutlich besser rüber als in Roter Drache. Und auch auf die Figur von Francis Dollar halt, finde ich, das sind hier leisere Töne, und die wirkt irgendwie viel verletzlicher, als das in Red Dragon der Fall ist. Also finde, da gibt's schon einige Unterschiede in der Erzählweise.
Ja, finde ich auch interessant. Gerade, dass die ja die Darstellung vom Zahnfee-Killer hier irgendwie, genau, es ist ein bisschen emotionaler, ne? Gerade diese Szene, als er dann ja auch irgendwann merkt, als er mit Reba im Bett liegt dort, und mit ihr geschlafen hat dort und wie er dort im Bett liegt und plötzlich merkt irgendwie, dass da was, dass es eben was emotional mit ihm macht und so weiter. Und da ist schon so, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit ihm mitgeführt habe oder so, aber da spürt man irgendwie so eine Regung. Und auch das, was du eben über Will Graham gesagt hast, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man hier mehr Wert in der Darstellung von Peterson auf diese, ja, auf seine gesundheitlichen, also auf seine Mental Health Probleme, die dadurch entstanden sind, durch die Auseinandersetzung mit Hannibal Lecter, was das aus ihm gemacht hat. Und bei Edward Norton ist es eher so, in dieser, wie seine Figur dort angelegt wird in Red Dragon, ist es eher so, ja, er ist halt traurig. Er guckt halt die ganze Zeit traurig im Film und das war's so. Aber da wird nicht irgendwie ein bisschen tiefer drauf eingegangen. Und das ist für einen Film wie bei Manhunter von 1986 doch schon erstaunlich progressiv, wie hier Will Graham dargestellt wird, ne, im Vergleich zu dem deutlich neueren Film. Ich habe noch gelesen, Laura, dass Manhunter auch so ein bisschen in der Darstellung des Zahnfee-Killers so ein bisschen abweicht. Michael Mann hat sich wohl hier eher von einem anderen Serienmörder hat inspirieren lassen, von einem Mörder namens Dennis Wayne Wallace und sich weniger auf Thomas Harris bezogen. Kannst du das bestätigen irgendwie?
Ja, definitiv. Also im Buch ist das so, dass, also ich glaube, vom Alter her passt es irgendwie mit so um die 40. Wobei es, ich finde auch hier, dass der Darsteller von dem Roten Drachen halt deutlich älter aussieht als Anfang 40, was an diesem lichten grauen Haar halt irgendwie auch liegen könnte. Aber dass er halt auch so eine sehr gebückte Körperhaltung irgendwie hat und ja, eigentlich wie so ein älterer Mann schon wirkt. Und das ist im Buch komplett anders. Da ist er ja wie ein Bodybuilder eigentlich.
Also obwohl hier sehr Tom Noonan ja auch durchaus, glaube ich, 2 Meter fast groß ist. Also ich finde an der Größe, die war ja durchaus beeindruckend.
Aber er wird wirklich, es steht im Buch, ja, er könnte auch an einem lokalen Bodybuilder-Wettbewerb teilnehmen. Das ist halt seine Beschreibung.
Ah, das muss ich gerade rücken.
Er pumpt halt auch.
Das darf ich euch nicht.
Er pumpt richtig krass.
Das darf ich euch nicht stehen lassen. Also Tom Noonan hat gesagt, er hat sogar während der einzelnen Takes hat er 50 Sit-Ups und Liegestütze gemacht zwischen jedem einzelnen Take. Er hat komplett Sein Körper war noch nie so ripped, hat er im Interview gesagt, wie zu diesem Zeitpunkt. Er hat richtig krass geschuftet dafür. Und deswegen darf ich euch das nicht durchgehen lassen.
Okay, dann tut's mir sehr leid. Also ich glaube, dann liegt es in erster Linie an den Haaren und dass man ihn nicht die ganze Zeit oberkörperfrei sieht.
Ja, ich glaube, ihr seid eher, auf den Hintern von Ralph Fiennes gehen wir später noch ein, würde ich sagen.
Aber wenn ich noch ganz kurz was als Ergänzung sagen darf zu der Will Graham, der unterschiedlichen Darstellung, habe ich das Gefühl, dass das in Manhunter auch noch ein bisschen besser funktioniert, weil man hier auch seiner Familie und seiner Beziehung zu der Frau und vor allem zu seinem Sohn auch deutlich mehr Raum gibt, als das in Roter Drache der Fall ist. Also hier darf der Sohn ja auch irgendwie öfter mal was sagen und zum Beispiel auch seinem Vater sagen, dass er Angst hat, dass der stirbt und dass er über ihn Sachen in der Zeitung gelesen hat und so. Und ich finde, das ist in Red Dragon komplett zu kurz gekommen. Da waren die Frau und der Sohn einfach nur noch so Schachbrettfiguren. Das vielleicht noch kurz zu Will Graham.
Ja, da würde ich komplett mitgehen. Und also die Familie ist in Red Dragon eher halt die Damsel in Distress so gesagt. Ja. Und ich fand auch, dass in Manhunter dieses Profiling, dieses Hineinversetzen in den Killer, das hat da auch noch mehr rausgestochen. Und ich fand auch, dass letztendlich, dass das da auch besser gespielt wurde. Dieses, wenn er da vor dem Fernseher sitzt, diese Tape sich anguckt, sich das so vorspricht. Also es hat Norton zwar auch gemacht, aber ich fand, das war in Manhunter irgendwie auch dann, das lag natürlich auch wieder an diesem eher zurückhaltenden Pacing, aber auch durch diese Inszenierung von Man, das hat alles besser ineinander gegriffen. Da habe ich das irgendwie mehr abgekauft, wie er da sich wirklich reindenkt und war auch eben vom ja, dieses Traumatöse, was da eben noch von seiner Vorerfahrung im Hinterkopf ist, kam da deutlich mehr raus. Aber eben genau das, dann solche Szenen dann im Umbruch mit dem Sohn in diesem Einkaufszentrum oder in dem Laden, wo sie einkaufen, dieses Gespräch führen. Genau, da hast du noch viel mehr Charakterisierung bekommen. Und das ist auch, finde ich, so zuträglich für die ganze Atmosphäre und was auf dem Spiel steht und so. Das fand ich auch, ja.
Ich musste gerade richtig lachen, André, innerlich, weil ich das jetzt erst gerafft habe, was du die ganze Zeit meintest. Ich dachte, du hast dem Film Manhunter schon einen Spitznamen gegeben, weil du immer vorhin gesagt hast, ja, bei Man. Und dann dachte ich so, hä, warum ist er jetzt so faul, Manhunter zu sagen? Und jetzt war, ja, jetzt, natürlich, du meinst wegen Michael Mann.
Also ich meine Michael
Mann. Der Film
Mann.
Von Michael Mann, so. Und ich dachte, was ist das denn für eine weirde Abkürzung? Irgendwie so, als wenn du Jurassic immer sagen würdest, zu Jurassic Park oder sowas. Aber jetzt habe ich es jetzt gerafft. Ja, klar, Michael Mann, ja.
Michael Manhunter.
Beim Sohn würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Da ist es auch so, eigentlich ist es ja gar nicht sein Sohn. Und ich glaube, im Manhunter wird er einem auch nicht als sein Sohn verkauft, in Red Dragon schon. Und ich glaube, das hat sich an der Stelle Red Dragon vielleicht auch leicht gemacht, weil dadurch sind natürlich auch weniger innerfamiliäre Spannungen irgendwie da, aber eigentlich ist halt der Vater von dem Sohn gestorben und er nimmt da jetzt so eine Ersatzposition ein und deswegen ist aber der Sohn oder halt,
der Ziehsohn,
wirklich tun, ja, wie auch immer, dass der ihm gegenüber auch ein bisschen skeptischer ist und das bringt natürlich auch nochmal mehr Dynamik rein, die halt Red Dragon da einfach schön rausgelassen hat, ne?
Total, das und, ist auch, wenn sie dann halt umziehen müssen, in dieses Ferienhaus da, so, ne, nachdem das erste Mal aufkommt, dass die Adresse verraten wurde in Manhunter, da kommen sie an dem Haus an und irgendwie der Sohn ist in der Küche, das Kind, und dann ist ja kurz Gespräch zwischen seiner Frau und ihm und er sagt ja wie auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, der Wortlaut war aber von wegen so, er traut uns nicht, wenn wir allein zusammen sind, irgend sowas, ne? Also genau, da ist so ein bisschen so ein Trust-Issue in der Familie, genau, und das lässt Red Dragon halt komplett raus. Und auch gerade weil der Vater ja, der leibliche Vater gestorben ist, hat er ja umso mehr Angst auch noch, dass dem Ziehvater vielleicht auch noch was passiert. Also da sind ganz andere Dynamiken nochmal drin, ja.
Die haben ihn auch, glaube ich, also ich glaube, es ist einfach auch nicht dasselbe Kind, weil es auch in vom Buch zu Film 1 zu Film 2 jeweils einen anderen Namen hat. Also ich glaube, die haben einfach die ganze Kinderfigur jeweils ausgetauscht, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, es liegt daran, dass das Kind, glaube ich, Willy heißt im Buch und Willy und Will. Ich glaube, das ist auch einfach verwirrend so. Wenn man das in
Manhunter heißt er doch Kevin, oder?
Ja,
das
genau.
War dann wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß 2002.
Und da, wie ist er da? Alex? Nee.
Nee, Moment, wartet mal.
Auf jeden Fall ist er auch nochmal wieder komplett anders. Wenn du es raussuchst, Theresa, vielleicht ein Punkt, den ich sehr generell spannend finde, und das bezieht sich auch schon mal so ein bisschen auf Hannibal und das Schweigen der Lämmer, das beziehe ich mal mit ein, dass diese ganze Reihe hier von Thomas Harris einfach mal von diesen gängigen Stereotypen abweicht und wir hier mal einen Cop oder Ermittelnden haben, egal ob es jetzt Will Graham ist oder Clarice Starling, die einfach gut sind, die einfach einfühlsame Menschen sind, die sich um ihre Familie kümmern, die nicht irgendwie jeden Tag in der Bar abhängen und sich unter den Tisch saufen oder sowas. Nicht diese aneckenden Cops, die immer am Rande der Legalität oder am Rande des Gesetzes, was dasselbe ist, irgendwie handeln und so und sich darüber hinwegsetzen, sondern es sind einfach gute Menschen, die gleichzeitig einfach auch gute Ermittler sind. Und das ist so selten, finde ich, in Krimis oder in Thrillern, weil meistens da eben ja auch die Ermittler oder Cops eben meistens genauso abgründig sind wie die Mörder, die sie fassen müssen. Und das finde ich irgendwie ganz schön hier, dass das hier wirklich Leute sind, mit denen man wirklich auch ja sich empathisieren kann. Ne?
Voll. Und auch eben die Darstellung von den Folgen so einer Arbeit. Also es ist total logisch, dass Will Graham zwischendrin mal ein halbes Jahr in der Psychiatrie war. Also mindestens eine Reha hätte der halt anyways machen müssen, vermutlich danach. Und halt eben nicht, dass das Ergebnis ist, ja, ich bin jetzt hier der saufende Cop, meine Frau hat mich verlassen, alles ist so fürchterlich. Und deswegen benehme ich mich jetzt auch wie ein Arschloch, ne, wie wir das so oft haben. Sondern wirklich einfach, ja, okay, das ist eine beschissene Arbeit. Da kann auch viel psychischer Schaden bei entstehen. Da muss man vielleicht auch mal ein halbes Jahr in die Psychiatrie. Und versucht dann, das Beste aus seinem Leben zu machen, ohne jetzt, also schon natürlich auch im Rahmen von dem, was passiert ist, das mit einzubeziehen, zum Beispiel, wie er sich gegenüber Freddy verhält, aber trotzdem, ja, im Herzen ein guter Mensch zu sein, dass man das trotzdem bemerkt und dass es auch zusammen existieren kann und dass man jetzt nicht, ich sag jetzt mal, komplett verrückt ist, nur weil man einmal in der Psychiatrie gewesen ist, sondern dass das was ist, was, glaube ich, mehr Leuten, als man denkt, im Leben früher oder später bei denen mal ansteht. Und das finde ich halt auch ganz schön, dass das hier auch genau so beschrieben wird. Und das finde ich gut, ja.
Ja, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Gucken wir uns mal kurz ein bisschen Red Dragon an.
Das ist übrigens Josh Graham. Ich habe es jetzt auch gerade.
Ah ja, Josh, okay.
Ich weiß nicht, ob Laura jetzt auch schon geguckt hat.
Nö, ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen.
Vielen Dank.
Auf meinen Wisch jedenfalls, Josh.
Sorry.
Auf meinem Faktenchecker ist Verlass. Das ist immerhin
das ist, wenn ich einen Job habe. Ja.
Ja. Gucken wir uns Red. Auch das muss lobend erwähnt werden hier an dieser Stelle, André.
Ja, ich lese keine Bücher, aber ich kann gut Faktenchecken. Ich kann gut googeln.
Schauen wir uns kurz Red Dragon an, was da am Anfang passiert. Ich muss ja erstmal fairerweise oder unfairerweise sagen, dass es wirklich schwierig ist, Red Dragon zu gucken, wenn man kurz davor Manhunter geguckt hat, weil man echt wirklich, gerade in den Szenen, die wirklich 1:1 identisch sind, inhaltlich, da vergleicht man schon extrem, finde ich, und es ist vielleicht manchmal ein bisschen unfair gegenüber Red Dragon, aber ein paar Sachen sind ja doch unterschiedlich. Wir haben ja schon gesagt, der Film beginnt hier 1980 und zeigt uns einen jüngeren Hannibal Lecter, dem man einfach jünger dargestellt hatte, dem man ihm einen Zopf verliehen hat, das übrigens der echte Zopf war von Anthony Hopkins zu der Zeit. Und dann sehen wir so eine weirde Konzertszene, auf der sich so ein untalentierter Flötenspieler so ein bisschen herausstellt, und das ist ein krasser Filmfehler, wie ich finde. Deshalb musste ich zwar erst herauslesen, von alleine hätte ich es nicht gemerkt, aber es regen sich ja alle Leute schon im Saal so ein bisschen auf, okay, was spielt der denn da für einen Müll zusammen? Und das sind schon die einfachen Parts des Stückes, die er spielt. Und was wir nicht sehen, was er aber hätte noch kommen müssen, ist ein sackschweres Solo auf der Flöte, was der Typ hätte noch spielen müssen. Und wie sie den da besetzen konnten in so einem Stück, wenn er schon die einfachen Sachen nicht hinbekommt, das bleibt ein absolutes Rätsel. Auf jeden Fall haben wir das hier, und das findet Manhunter ebenso wenig Platz wie eben dieses Auftaktgespräch dort zwischen Hannibal Lecter und Will Graham. Die treffen quasi bereits noch 4 Minuten aufeinander. Graham konsultiert Lecter wieder und merkt dann dort aber, dass er dem Täter doch auf die Schliche gekommen ist, weil Hannibal nämlich der Täter ist, den er sucht. Der arbeitet zwar hier als forensischer Psychiater quasi so ein bisschen für ihn, hat aber eben auch eine Mordserie auf dem Kerbholz, und Will kommt ihm quasi auf die Schliche, ist aber ein bisschen zu spät dran, beide werden schwer verletzt und so weiter und so fort, und das sind alles Sachen, die wir eben in Manhunter so beiläufig erzählt bekommen haben oder unserer Fantasie überlassen wird, und hier wird das ja eben alles bebildert. Und ich finde, André, das ist genau der krasse Unterschied. Also aufs Inszenatorische gehen wir natürlich später noch ein bisschen ein. Aber erzählerisch ist das für mich der große Unterschied, dass Red Dragon einfach komplett in your face ist Und der vielleicht am wenigsten subtile Film der kompletten Hannibal Lecter-Reihe ist. Und Manhunter eben genau das Gegenteil ist. Das ist smart gemacht, ist clever gemacht. Da wird auch viel uns Zuschauern quasi in Anführungszeichen zugemutet, also ein bisschen an Anspruch zugemutet. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ne? Auch schon vielleicht mal ein paar Sachen aus der Inszenierung, die da zu gut zupassen, weil ich über Danny Elfman vorhin gesprochen habe. Hier wird zum Beispiel dir durch Musik zum Beispiel permanent in jeder Szene schon dargestellt, was du quasi empfinden sollst durch die Musik und so eine Sachen. Und das passiert halt in Manhunter gar nicht. Und das ist ja halt komplett Hollywood. Das ist in your face komplett. Und das ist für mich auch der große Schwachpunkt an Red Dragon, André.
Geh ich mit. Wie gesagt halt, ne, die ganze Inszenierung ist halt viel subtiler bei Manhunter in allem, in allen Belangen. Und er ist auch einfach kreativer. Und das ist nicht nur einfach was fürs Auge, was so die Kamera macht und so weiter, sondern das ist auch einfach auch smarter, so die Kameraeinstellungen, die dann teils einfach gut gewählt werden, weil sie weiter weg sind, weil er einfach Winkel nimmt, die irgendwie auch was mal nicht zeigen oder verdecken. Und gerade zum Beispiel bei der Szene, wo der Reporter gekidnappt wird, ne, da ist in Manhunter so die Kamera so auf dem Boden in der Ecke, du siehst es nur so im rechten Bildframe. Das sind einfach smarte Strukturen drin, die halt einfach ein bisschen, ja, du sagst, anspruchsvoller wirken. Es ist nicht alles so direkt in your face und er zeigt halt nicht so viel, überlässt dir mehr, selbst Blicke oder halt eben, ne, so bei Red Dragon ist ja die ganze Verhörszene, ist zwar ähnlich aufgebaut, aber ja auch viel, wie du sagst, Hollywood-esker, da geht's mehr drauf, auch natürlich, die Gewalt so, oder wenn er diesen Kuss gibt, ne, das ist ja wirklich, du hörst die Schmerzensschreie noch ewig lang. Das ist bei Manhunter überhaupt nicht. Das ist einfach nur, es ist Schnitt und du erfährst dann später erst auf diesem Tape dann, dass es da eben noch zu Gewalt gekommen ist und natürlich der brennende Rollstuhl, klar. Aber genau, er macht halt einfach weniger, aber er erzeugt gleichzeitig mehr. Das ist halt eine super hohe Kunst. Und deswegen finde ich auch, in dieser gesamten Inszenierung, was den Aufbau angeht, die Spannung, die Anspannung, auch die Musik halt bei Maynard, das ist ja mega, ne? Also klar, es ist halt dieser typische Noir-Score, aber der ist großartig, passt auch super. Aber der ist auch so, der ist so unemotional. Er gibt zwar eine gewisse Atmosphäre vor, aber wie du auch sagst, er geht halt nicht irgendwie hoch, wenn Spannung da sein soll, ne? Er macht nicht diese typischen pompösen Dinge, er baut keine Spannung im Hintergrund auf, wenn du merken sollst, oh, jetzt wird's irgendwie unheimlich oder gleich steht irgendwie ein Reveal bevor, sondern er bleibt halt die ganze Zeit genau eben wie die Gesamtinszenierung so unaufgeregt, aber dadurch bist du halt auch gleichzeitig so immer so im Aufmerksamkeitsmodus, weil du selber rausfinden musst, okay, wann kommt jetzt ein Reveal? Ich glaube, die einzige Szene, wo mir jetzt aufgefallen ist, wo so Spannung auch mit Musik und so aufgebaut wird, ist die, wo er quasi diese Videotapes vergleicht und kurz davor ist rauszufinden, dass der Killer halt die Tapes gesehen haben muss. Da ist das Einzige bei Manhunter, was mir aufgefallen ist, dass die Musik so ein bisschen mit hochgeht. Ansonsten ist es in allen Spannungsszenen, gibt's das nicht. Der arbeitet halt wirklich nur mit Kamera und eben den Schauspielern. Das ist halt schon auch nochmal ein anderes Level einfach.
Theresa, würdest du sagen, dass es, und damit wollen wir jetzt gar nicht, im Gegenteil, die schauspielerische Leistung von ihm irgendwie anzweifeln, das Ganze im Gegenteil, aber findest du, es ist zumindest für so einen Film wie Red Dragon spätestens da so ein bisschen zur Last geworden, dass das Publikum scheinbar nur glücklich ist, wenn Anthony Hopkins maximal oft zu sehen ist und das ist vielleicht so ein bisschen ja, das, was Red Dragon hätte sein können, ja, dann dadurch nicht so ganz möglich war. Gerade auch, weil wir ja eben gesagt haben, dass der Film eben alles andere als subtil ist und eben auch deutlich längere Screentime für Anthony Hopkins hat, weil die Leute das wahrscheinlich sehen wollten oder das Studio dachte, dass das die Zuschauer sehen wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen zur Last geworden ist, seiner eigenen Reihe, wenn man so will.
Ja, da schon ein Stück weit. Weil ich meine, im Grunde genommen spielt er halt deutlich weniger auch eine Rolle für die Handlung. Bei Schweigen der Lämmer hat er ja auch zum Beispiel einen sehr großen Einfluss auf Clarice. Und das ist ja hier gar nicht mehr so der Fall. Und dass es aber trotzdem noch gezeigt werden muss, dass er irgendwie einen großen Einfluss auf Will einmal hatte, eben durch diese Eingangssequenz. Alleine die hätte man sich halt komplett klemmen können und schon mal 10 Minuten Film gespart oder 10 Minuten Film gehabt für was anderes. Und ja, ich glaube, auch da bemerkt man halt einfach, dass ich das Gefühl habe, dass die Filme eine ganz unterschiedliche Zielgruppe haben. Und zwar Red Dragon hat halt die Zielgruppe absolut alle und jeden und dass auch jeder Trottel, der nicht im Kino aufgepasst hat, trotzdem versteht, was da vor sich geht und warum es vor sich geht. Und Red Dragon halt eher, Manhunter halt, glaube ich, eher so die Zielgruppe hat, so, ja, die Leute, die es ernst meinen mit so einem Film, die sich da hinsetzen und den ganz in Ruhe schauen und auch aufpassen und sich darauf einlassen. Und deshalb glaube ich wirklich, Red Dragon auch ein Film ist, der dafür da ist, Geld zu machen. Jetzt nicht, dass es die einzige Motivation ist und dass er sich dann im kompletten Cash-Grab anfühlt, aber man bemerkt schon, die haben da nichts riskiert. Die haben da nicht riskiert, dass irgendjemand aus dem Kino geht und sich dann am Ende beschwert, dass Hannibal Lecter doch gar keine Rolle gespielt hat oder dass man irgendwas nicht verstanden hat, dass der Twist keinen Sinn ergeben hat oder der Reveal und dass die da wirklich sehr auf Nummer sicher gegangen sind und auch eben dann dem Publikum nicht viel zugetraut haben, was ja bei Manhunter anders ist, habt ihr ja auch schon gesagt. Und das bemerkt man, finde ich, bei Roter Drache einfach sehr, dass die einfach auf Nummer sicher gegangen sind und dadurch halt irgendwie die Fallhöhe fehlt und vielleicht auch dann manchmal Entscheidungen getroffen werden wurden, die jetzt nicht unbedingt zuträglich waren.
Ja, du hast ja vorhin schon erzählt, dass es da eben auch, dass man hier halt auch Sachen dazu gedreht hat, die im Buch halt nicht existieren, wie eben diese Szene zum Beispiel, als Will Hannibal nochmal dort besucht, dort in der Anstalt und er dort an dieser Vorrichtung befestigt ist, womit er quasi dort immer im Kreis gehen kann, dort in dieser Halle dort. So eine Sachen halt, die halt nur nochmal darstellen sollen. Ich guck mal hier, das ist dieser Hannibal Lecter. Ihr wisst, der trägt sonst immer entweder eine Maske vorm Mund oder muss an 20 Ketten befestigt werden und hier, damit er Freigang kriegt, das geht auch nur in dieser Form hier, in einem Radius von 2 Metern und sowas. Das ist schon, da merkt man genau das, was du eben gesagt hast. Das ist, glaube ich, die kapitalistische kommerzielle Absicht, glaube ich, schon sehr groß gewesen. Schauen wir uns, Laura, mal die Darstellung von Hannibal Lecter in Manhunter an, die ja eine gänzlich andere ist. Brian Cox hier, vielleicht bei der Betrachtung darf man natürlich auch einfach nicht vergessen, dass das der, wie gesagt, der allererste Leinwandauftritt war von Hannibal Lecter. Das heißt, man muss ihn auch ein bisschen anders in Regress nehmen, das klingt ein bisschen hart, als wir es zum Beispiel letztes Mal bei Hannibal Rising getan haben, wo eben die Figur schon quasi in mehreren Formen existierte und wir da andere Vergleichsmöglichkeiten haben. Als das hier rauskam, gab es keine Vergleichsmöglichkeit, außer zum Buch eben. Brian Cox hat gesagt, er hat sich da so ein bisschen inspirieren lassen von dem schottischen Serienkiller Peter Manuel, der auch als Beast von Birkinshaw bekannt geworden ist. Ich finde, er ist natürlich auch nicht Anthony Hopkins, ganz klar. Aber er funktioniert für mich deutlich besser als jetzt die Darstellung in Hannibal Rising. Also ich musste, um es mal auf den Punkt zu bringen, während ich diesen Film Manhunter gesehen habe, musste ich vielleicht in der ersten Sekunde an Hopkins denken, aber danach nie wieder, was bei Hannibal Rising halt komplett anders war. Da musste ich halt durchgängig an Hopkins denken und das war hier nicht der Fall, weil ich finde, Brian Cox macht das ein bisschen eigenständig, macht es auch ein bisschen subtiler, finde ich. Aber auch gut. Hat mir auch gefallen, muss ich sagen.
Ja, gehe ich mit. Also gefallen hat es mir auch. Aber wie du eben schon gesagt hast, sind das ja wirklich so zwei, ja, ganz andere Voraussetzungen, unter denen diese Rolle gespielt wurde, ne? Und ich finde, man das jetzt mit Hopkins zu vergleichen, macht halt auch nur bedingt Sinn, weil diese Rolle ja hier wirklich nur kurz vorkommt, wie auch im Buch. Und ich finde, dafür ist das irgendwie gut gemacht. Wobei ich mich gefragt habe, also es gab ja auch so ein bisschen Änderungen an der Rolle, wie sie im Buch ist. Zum einen heißt er hier nicht Lecter, sondern Lektor.
Es gibt keine Begründung dafür. Also ich habe es versucht rauszufinden, aber es steht auch überall drin. Niemand weiß, warum Dollarheit hier mit einem L geschrieben wird und warum Lecter hier mit Lektor geschrieben wird. Niemand weiß das. Niemand.
Ich fand's aber ganz witzig, weil bestimmt ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass manche Leute, wenn sie von Hannibal Lecter reden, halt Lektor sagen. Ja. Und vielleicht kommt das halt wirklich daher. Fand ich irgendwie ganz interessant. Und man merkt halt auch sehr, dass hier diese Figur noch nicht so kommerzialisiert war, weil sie hier noch nicht mal Kannibale ist. Also im Manhunter wird er ja als Frauenmörder dargestellt. Also es wird nur kurz erwähnt, dass er irgendwie 9 junge Frauen umgebracht haben soll. Das fand ich halt super interessant. Im Buch ist er Kannibale.
Ach krass, okay, das ist interessant. Mhm. Stimmt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Stimmt, das ist ja ein riesiger Unterschied.
Ja, definitiv. Aber was mir, glaube ich, auch geholfen hat, dass jetzt nicht so sehr mit seine Performance nicht so sehr mit der von Anthony Hopkins zu vergleichen, war halt auch, dass hier diese Szenerie, in der das Treffen von ihm und Will Graham stattfindet, halt optisch alleine schon so krass anders ist, weil es ja diese in Manhunter diese komplett weiße, hygienische Zelle irgendwie ist, in der er sitzt. Und es ist so komplett durchgestylt. Und das ist ja, sieht gar nicht aus wie diese Schweigen der Lämmer Zelle, die wir alle in Erinnerung haben. Das fand ich irgendwie auch voll gut, dass es sich so abgesetzt hat davon. Muss aber trotzdem sagen, dass mir die Auslegung der Figur nur so bedingt gefällt, weil ich finde, er wirkt halt böse, aber mehr auch nicht. Ich finde, hier kommt nicht so diese diese menschlichen Untertöne, die, glaube ich, diese Rolle von Hannibal eigentlich so interessant machen. Dieses, auf der einen Seite ist er total böse, auf der anderen Seite ist er extrem höflich und gebildet. Das kam mir nicht so ganz rüber, dieser Gegensatz. Und ich fand es ein Ticken zu eindimensional.
André, wie würdest du die Brian Cox-Darstellung einschätzen von Anthony Hopkins? Jetzt natürlich ist nicht sehr umfangreich, aber hat es einen Eindruck bei dir hinterlassen?
Ja, das ist halt wieder das Ding, das haben wir ja irgendwie auch schon bei Hannibal Rising gesagt, ne, dass man so mit der Reihe mit Anthony Hopkins das verbindet, ne, weil man damit halt irgendwie in Anführungszeichen groß geworden ist und das als erstes kannte, dass es dann immer schwerfällt, auch dann eine andere Figur, einen anderen Darsteller in der als Hannibal zu akzeptieren, sage ich mal, ne, so ging es mir zumindest auch wieder. Hopkins war halt natürlich in Red Dragon wieder absolut er, ne, in dieser Rolle und hat das wieder fantastisch verkörpert und hat diesen sehr, ja, wir haben es vorhin, du hast gesagt, mit dem, am Anfang dem Zopf, diesen snobbigen, ne, diesen bisschen hochnäsigen, er weiß genau, er ist halt ultra smart, lässt das komplett raushängen, ist halt sehr zurückhaltend, hat sich sehr unter Kontrolle, so seine ganze Mimik, Gestik. Und Cox, ich muss sagen, jetzt auch nach dem Film, er ist bei mir nicht so richtig hängen geblieben, aber er ist nun mal auch kein Hopkins, klar, und den hat man noch nicht so oft gesehen. Aber ich fand die Darstellung gar nicht so schlecht, weil er, ich hatte, da muss ich kurz eine Letterboxd-Review zitieren, weil das fand ich sehr lustig. Irgendwer schrieb, also auf Englisch sinngemäß schrieb, Hopkins spielt halt wie ein super, also spielt den besseren Psychopath, aber Brian Cox kaufe ich ab, dass er wirklich Menschen ist. Und das finde ich ganz passend. Also Cox ist halt, der ist ein bisschen, der spielt das ungeschliffener, ein bisschen aktiver, nicht so, er ist nicht so kontrolliert, nicht so, ne, ihr wisst, was ich meine. Er ist nicht so bedacht auf seine ganze Person, Ästhetik, Mimik, Gestik, sondern er spielt ein bisschen realer irgendwo. Aber wie er spielt sein Wesen trotzdem, fand ich schon auch irgendwie passend und habe ich ihm abgekauft, da kommt der, dieser Wahnsinn, dieses Insane kommt halt so, nur so, ja, immer mal durch. Und bei Hopkins spielt das halt schon sehr, dieses Gefasste, aber gleichzeitig in seinen Augen, ne, dieses Wahnsinnige, deutlich anders aus. Aber ich fand Cox gut, aber er ist bei mir jetzt erstmal gar nicht hängen geblieben. Also ich habe die Performance wahrscheinlich morgen schon nicht mehr so richtig im Kopf, muss ich sagen.
Ich fand, dass, also ich gebe dir per se recht, ich fand allerdings, dass Hopkins ein bisschen übertrieben hat hier in Rote Drache. Ich fand zum Beispiel nicht verstanden, warum er jetzt mit Will Graham in diesem komischen Akzent sprechen musste, wo er so maßlos übertreibt, weil so spricht er eigentlich nur mit Clarice Starling aufgrund deren Herkunft, aber warum er jetzt auch so mit Will Graham redet, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Und das wirkt dann eben, ich drück's mal so aus, ich finde, bei Hopkins wirkt es ein Roter Drache geschauspielert, während Brian Cox es irgendwie ein bisschen natürlicher spielt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich finde auch generell, der Cast ist super bei Red Dragon. Und das Absurde ist, trotzdem haben mir, glaube ich, bis auf die Rolle des Journalisten hat mir die Besetzung trotzdem besser gefallen in Manhunter. Also ich fand Tom Noonan besser als Ralph Fiennes. Ich fand Joanne Allen besser als Emily Watson. Ich fand William Peterson auch besser als Edward Norton. Ich fand nur jetzt auf diesen Teil bezogen auch Brian Cox besser als Hannibal Lecter, aber ich fand halt Philip Seymour Hoffman besser als Stephen Lang. Das ist irgendwie ein bisschen absurd, weil ich den Cast trotzdem super finde von Red Dragon. Aber ich finde trotzdem, dass das Schauspiel der Manhunter-Besetzung besser zu den Figuren gepasst hat und auch besser
ja,
zu
der Story halt, gepasst das hat. Das ist irgendwie halt witzig und da kommt ist immer dieses Ding, dass manchmal das beobachtet man ja öfter, manchmal ist so ein super krasser, namhafter Cast gar nicht so zuträglich für einen Film. Vor allem einen Film, in den ich mich halt sowieso reinversetzen soll, der, ja, ich verstehe voll, was du meinst. Mir ging es auch so. Also, wie gesagt, ich liebe Edward Norton und trotzdem muss ich sagen, hat mir Manhunter Graham besser gefallen. Ich fand Ralph Fiennes hat es super gemacht, aber ich muss auch sagen, irgendwie noch das noch psychotischere und noch die entrücktere Figur war auch für mich Manhunter. Also, ja, geh schon mit. Es ist verrückt, dass manchmal so ein fast schon All-Star-Cast gar nicht so zuträglich ist.
Ich glaube, das lag auch bei Ralph Fiennes, bei der Zahnfiller ist auch geil. Zahnfee-Killer, so heißt es. Zahnkiller-Fee ist auch gut.
Das ist ein Trashfilm von Asylum.
Das ist vielleicht, zu dem Zeitpunkt schon die Figur irgendwie stereotypischer wirkte, als sie 1986 wirkte. Ich fand zum Beispiel auch, dass es eine gute Entscheidung war, in Manhunter dieses rote Drachen-Tattoo wegzulassen oder generell vieles von diesem roter Drache-Ding wegzulassen, weil es irgendwie ein bisschen lächerlich wirkte. Und gerade so, wenn ich Ralph Fiennes sehe, wie er seinen blöden Drachen da auf seinem Körper tätowiert hat. Das sieht irgendwie blöd aus. Das wirkt total stereotypisch. Auch, dass diese Geschichte, seine Missbrauchsgeschichte durch seine Mutter am Anfang, dass die so, also nicht expliziter, sondern einfach ein bisschen mehr präsentiert wird in dem Film. Das hat ihn alles zu sehr für mich zu einem stereotypischen Killer gemacht. Und da fand ich auch, Laura hat das vorhin ja auch schon so ein bisschen angedeutet, irgendwie diese Darstellung von Tom Noonan so ein bisschen, da konnte ich mir mitgehen. Der wird nicht so, der ist auch der Bösewicht, ohne Frage. Aber da sind Momente bei, die trotzdem emotional wirken können. Und die hatte ich jetzt im Roter Drache gar nicht zum Beispiel. Weil, ja, das ist halt einfach so. Weil dieser, so wie Ralph Fiennes es darstellt oder er es darstellen musste, das passte für mich einfach irgendwie nicht so ganz zusammen. Klar, es weicht dann wieder vom Buch ab. Aber ich finde, das war die richtige Entscheidung, Laura, dass man so ein paar Sachen wie eben dieses blöde Tattoo weggelassen.
Ja, also ich gehe auch total mit dazu, was du gesagt hast, was alle Rollen angeht, bis auf die von Hannibal. Aber ansonsten bin ich da auch total dabei. Und ich finde, ja, diese Darstellung mit dem Tattoo, also es gibt es witzigerweise in der Hannibal-Serie, kommt es auch vor. Also nicht verwirrt sein jetzt, das ist nicht in den beiden Filmen. Und da, finde ich, hat's besser funktioniert als in dem Film Roter Drache, weil es da aber halt auch komplett überzeichnet ist und man dann sogar noch sieht, wie dem wirklich dann so Drachenflügel wachsen und so. Also es ist halt total surreal in der Serie inszeniert. Ich fand's in dem Film auch nicht mehr so cool. Ich glaube aber, dass das irgendwie auch einfach nicht so gut gealtert ist und dass es zu Tom Noonan auch irgendwie weniger zu der Auslegung der Figur gepasst hätte, weil die ja halt so ein bisschen, ja, ich finde, der wirkt halt auch mehr wie so ein unscheinbarer Typ, der so im Alltag untergeht, während Ralph Fiennes eigentlich bis auf diese Hasenscharte ja auch total normal aussieht und eigentlich sogar so objektiv gesehen ja attraktiv ist. Und ich glaube, ja, das hätte zu Manhunter mit dem Tattoo auch weniger gepasst und es ist gut, dass sie es rausgelassen haben, ja.
Man muss halt dazu sagen, für alle, die sich jetzt wundern und irgendwie den Film zu Hause haben und sich denken, okay, der hat doch offensichtlich ein Tattoo auf der Brust, das ist durchaus da, aber man sieht das im Film tatsächlich nicht. Das wird nur für Promotion-Zwecke irgendwie gemacht, für eine Fotoserie. Also das Tattoo existiert auf eine Art, aber man hat es halt nicht mit in den Film reingenommen.
Vielleicht hatte man auch einfach gar keine Lust, irgendwie das, also ich habe irgendwie gehört, Ralph Fiennes war irgendwie 4-5 Stunden, glaube ich, im Make-up für das Tattoo, für jeden Shot und, oder für jeden Drehtag und vielleicht wollte man das bei Manhunter damals einfach nicht machen, es kann natürlich auch simpel sein. Schauen wir uns mal, Theresa, so ein bisschen das Inszenatorische an, da ist ja auch noch ein sehr, sehr großer Unterschied bei, wenn wir auf der einen Seite uns eben Red Dragon angucken, finde ich, ist einfach nach klassischer Hollywood-Manier inszeniert, was die Musik angeht, da ist jetzt auch nichts besonders innovativ, was jetzt die Bebilderung angeht, obwohl es derselbe Kameramann ist wie bei Manhunter. Aber bei Manhunter hast du das Gefühl, das ist eben gut, es ist jetzt vielleicht nicht dein Ding, aber ich bin auch noch so ein bisschen mit Michael Manns quasi Serie Miami Vice aufgewachsen, so ein bisschen, das haben wir früher immer noch geguckt und ich finde, das sieht man halt komplett in Manhunter, dass dort alles über Vibes geht, alles ist irgendwie, der Style ist all over the place, die Räume sind alle total clean, die Farben der Klamotten, die Klamotten selbst, die Gebäude, da wird super viel mit Architektur gearbeitet, die Set-Designs, alles hat irgendwie Style, dort bekommst du irgendwie irgendwelche Sex-Szenen mit geiler New-Wave-Mucke untersetzt, irgendwie alle 2 Sekunden siehst du einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang und so eine Sachen und dazu der von André von schon angesprochene 80s-Synthi-Score, der auch super markant ist, auch ein paar Soundtrack-Lieder, die sich durchaus ein bisschen ins Gehör pflanzen und dagegen wirkt Red Dragon ja völlig blass, finde ich, muss ich sagen. Das ist schon einer für mich, also jetzt mal vielleicht gar nicht mal unbedingt qualitativ gemeint, sowas wie Red Dragon kann natürlich auch inszenatorisch funktionieren, aber ich finde, Manhunter bleibt da richtig deutlich krasser in Erinnerung, was das angeht, weil es einfach einen ganz eigenen Stil hat, den man vielleicht auch so von einem Thriller gar nicht unbedingt erwarten würde.
Ja, also prinzipiell gebe ich dir da voll recht, das ist macht einen sehr großen Unterschied und ganz oft würde ich auch eigentlich wie es inszeniert ist von Michael Mann bevorzugen, weil ich das in sehr vielen Filmen mag, auch einfach diesen besonderen Stil, diese 80s-Vibes und gleichzeitig finde ich, dass es für den Film nicht unbedingt zuträglich ist, weil er uns ja eine Geschichte erzählt, die in der Realität verankert ist. Und ich muss sagen, mir gefällt das eher in Filmen, die vielleicht auch so ein bisschen verträumter sind oder aus einer Perspektive erzählt sind, wo ich das Gefühl habe, okay, ich kann das eh nicht für 100% bare Münze nehmen, was mir da erzählt wird. Und allein dann halt eben das Gefängnis, in dem Hannibal ist, wo ich mir denke, ja gut, so sieht halt kein Gefängnis aus. Und die Häuser, wo ich mir denke, so wohnt halt niemand oder zumindest nicht so viele Leute in einem Film. Wohnen so schick und schön wie die Leute dort. Und auch natürlich, dass auch die Szene dann im Bett, die du gerade auch schon gesagt hast, wenn man dann wirklich raus aufs Meer schauen kann, ja, das ist natürlich wunderschön, aber irgendwie passt es für mich nicht für einen Film, der wirklich komplett eigentlich in der Realität verankert ist. Und deswegen finde ich das nicht zuträglich für die Story. Wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ich finde es cool, aber ich finde es in diesem Film tatsächlich nicht zuträglich und würde deswegen nicht auf einer stilistischen Ebene, aber auf so einer erzählerischen Ebene tatsächlich die Rote Drache-Version bevorzugen für das, was der Film erzählen möchte.
Ja, das ist spannend. Ich finde gerade, weil die Ermittlungsarbeit zwar spannend, aber irgendwie trocken ist und dadurch ergänzt sich das für mich perfekt mit diesem kompletten, ja, ich will jetzt in diesem Fall, André, passt Style over Substance nicht, weil die Substance ja auch vorhanden ist in Manhunter, aber dass hier halt wirklich dieser Style so gar nicht eigentlich zu dem passt, was uns dort gezeigt wird, was ja doch eher trockene Ermittlungsarbeit ist, aber diese Inszenierung von Michael Mann, das alles irgendwie flashy, cool, ja, Miami-weißig aussehen lässt, ne?
Ja, und so, also das hatte ich ja vorher auch schon gelesen und immer wieder gehört. Ich fand es so flashy cool ist es gar nicht. Es ist aber so, es ist halt eher eben dieses gebrochene Hauptfigur, die sich halt durch so ein Großstadt-Setting arbeiten muss und alles ist irgendwie düster, aber gleichzeitig eben, ja, es ist halt schwer, das cool zu nennen. Es ist jetzt natürlich kein Reffen-Neon-Ding, das ist natürlich aber klar, dass es die auch so ein bisschen die Ursuppe ist, was
Michael. Ich wollte gerade sagen, aber es ist das, was daraus wurde, ja.
Genau. Ne? Aber nur wenn man den Film noch nicht kennt, dass man nicht die falschen Erwartungen so ein bisschen was visuell angeht. Es ist nicht so flashy cool, wie man vielleicht denkt, aber es ist genau dieser Ursprung davon, den Michael Mann da so drunter legt. Ne? Es ist nicht drüber gelegt, es ist drunter gelegt. Es wabert immer so mit und das macht aber eben diesen Stil halt so aus. Und deswegen fühlt sich jetzt auch so stilsicher an.
Ja, er hat teilweise wirklich so akribisch da gearbeitet, dass, also ich habe irgendwie noch Teile von Making of gesehen und es war sogar so, dass in der einen Szene, ich weiß gar nicht mehr, in der wir einfach nur sehen, wie Will Graham da sitzt und im Hintergrund siehst du, ist es dunkel und du siehst halt so ein paar Hotels im Hintergrund, dass immer sogar die Zeitpunkte, wann der Fahrstuhl bei einem Hotel, was ungefähr einen halben Kilometer entfernt war, im Hintergrund zu sehen war, dass die Aufnahme genauso getaktet wurde, dass der Fahrstuhl gerade im richtigen Moment hoch und runter fährt, dass es aus Michael Manns Sicht cool aussieht. Und das zeigt schon, dass es vielleicht auch ein bisschen mühsam ist, mit Michael Mann zu drehen, aber und so Sachen, die die meisten Zuschauenden wahrscheinlich auch gar nicht bemerken. Aber es ist schon irgendwie, ja, ich gebe dir schon recht, wenn man so reden hört, auch die Leute, du liest es ja auch in jeder Review, die du liest, und das klingt alles so, auch ich hab's ja eben selber gemacht, das klingt vielleicht aufregender, als es im ersten Augenblick wirken mag, aber ja. Wenn man den Film halt auch schon mehrfach gesehen hat, dann fällt der halt wirklich krass auf, wie da teilweise so manche Sachen inszeniert sind, die würde niemand sonst in einem Thriller wahrscheinlich so darstellen, wie er das hier gemacht hat. Und gleichzeitig, finde ich, wirkt die Inszenierung auch ein bisschen unterkühlt gleichzeitig irgendwie, weil es dann doch schon fast wieder zu steril ist, was er da irgendwie macht, finde ich. Laura?
Ja, total. Das hatte ich ja vorhin, glaube ich, auch gesagt bei der Gefängniszelle. Ne? Also ich finde dieses Sterile, alles ist weiß, alles ist aufgeräumt und so super clean irgendwie. Das ist mir extrem in dem Film aufgefallen. Und ich fand aber den Gegensatz zu der Geschichte eigentlich super spannend. Also mir hat das voll gut gefallen, dass so eine dunkle Geschichte mit so richtig tiefen Themen halt in dieser cleanen weißen Optik irgendwie so ein Widerspiegel findet. Das fand ich einen großen Mehrwert eigentlich von dem Film.
Ja. Gehen wir mal aufs Ende ein. Laura, bleiben wir mal gleich bei dir. Ist ja schon deutlich anders. Vielleicht da gerne noch mal den Vergleich A zum Buch ziehen und B, was die beiden Filme daraus gemacht haben. Weil ihr wisst ja, ich habe das Buch auch nicht gelesen und habe ja dann in unsere WhatsApp-Gruppe auch noch mal nachgefragt. Okay, weil ich dachte, das Ende von Red Dragon, das hat sich so nach Hollywood angeführt, dass ich dachte, okay, das haben die komplett dazu gedichtet, das Ende. Und dann habt ihr mir gesagt, okay, nee, Manhunter macht es einfach komplett anders, falls ihr da vielleicht auch Theresa, aber zuerst Laura, da nochmal drauf eingehen möchtet.
Ja, gerne. Also im Roman ist das Ende quasi so, dass der Dollarheit die Reaver entführt und die aus dem brennenden Haus gerettet wird und man dann denkt, er hätte sich erschossen und dann halt rauskommt, dass es eine andere Leiche einfach in dem Haus war, er seinen Selbstmord nur vorgetäuscht hat und jetzt halt im Nachhinein dann doch noch Will zu Hause aufsucht, der halt wieder bei seiner Family ist und die angreift. Natürlich manipuliert von Hannibal, ne? Also es war ja irgendwie sein Masterplan von Anfang an. Und in Manhunter, erstmal in Red Dragon ist es quasi 1:1 auch so in der Verfilmung so dargestellt, wie es im Buch ist. Und in Manhunter ist das Ende ziemlich anders und ich finde auch, ja, unspektakulärer. Ist jetzt erstmal nicht wertend gemeint, aber hier ist es quasi so, dass Will Graham den Francis Dollar halt tötet, als dieser sich halt in der Auseinandersetzung mit der Reaver gerade befindet. Und dieser ganze Scheinselbstmord und dass die Familie nochmal angegriffen wird von Will, das passiert hier halt gar nicht. Und ich finde, das Ende ist an sich jetzt kein schlechtes, aber es wirkt halt sehr überhastet. Also ich habe das noch gar nicht kommen sehen, dass es jetzt zu Ende ist. Und ich finde, gerade für die Figur von Dollarheit ist es halt irgendwie auch sehr, also er kriegt keinen Showdown, so wie das in Roter Drache oder im Buch ist. Aber auch das, es ist weniger spannend, aber ich fand es irgendwie trotzdem auch ganz cool, weil ich mir dachte, so ist das im echten Leben vielleicht dann auch eher, wenn jemand sowas planen würde, dass er dann im Zweifel einfach erschossen wird von einem Polizisten und nicht, dass er dann noch so einen großen Showdown im Leben bekommt. Also kann man drüber streiten. Ich finde das Ende schon weniger spannend, wie es in Manhunter ist. Auf der anderen Seite wirkt es in Red Dragon in der Verfilmung zumindest auch ein bisschen aufgesetzt und so krampfhaft auf Action gepolt. Aber im Buch finde ich es ziemlich cool, das Ende.
Theresa?
Ich finde es tatsächlich im Buch auch schon ein bisschen drüber, muss ich ehrlich sagen, weil da ist es ja auch noch spektakulärer, weil dann Dollarheit Will auch noch irgendwie direkt unters Auge sticht und die Molly, die Frau, Freundin, whatever von Will, ihn auch mit mehrfachen Schüssen dann umbringt und es auch eigentlich am Strand anfängt, die ganze Szenerie und weiß ich nicht, auch viel mehr Drama drumherum hat. Und ich verstehe, dass es irgendwie in dem Film auch genauso drüber wirkt. Bin aber auch mit dem Manhunter-Ende auch nicht so richtig zufrieden, weil ich es auch sehr abrupt und etwas unspektakulär finde. Es gibt zwar so eine Art Showdown, aber vielleicht vor allem, wenn man weiß, was eigentlich kommen könnte, das ist vielleicht auch einfach wieder so ein Erwartungsproblem, ist man dann doch etwas irritiert.
Ihr werdet jetzt kurz irritiert sein, wenn ich euch sage, warum das Ende so abrupt ist. Es war nämlich so, dass die Crew zu 90% schon abgereist war vom Set, weil einfach der Skidl schon sozusagen erfüllt war und die meisten Leute schon woanders hin mussten zum Arbeiten und deswegen irgendwie nur noch 3-4 Leute da waren, die das Ende drehen mussten. Deswegen ist es auch sehr holprig, deswegen sind auch so viele Jump Cuts drin am Ende, auch bei als Will auf den Zahnfee-Killer schießt. Das ist ja auch immer so komisch jumphaft so gemacht. Das ist alles ein bisschen holprig. Sie haben da auch zum Beispiel für die Schüsse und so, die daneben gingen, da haben sie auch einfach irgendwelche Glasbehälter durch die Gegend und auf den Boden geworfen, die suggerieren sollten, dass da irgendwas zerschossen wurde und sowas alles. Und mit Ketchup wurde da gearbeitet bei den Blutwunden. Also es war im Endeffekt, der Dreh war eigentlich schon fertig. Und dann fiel ihnen ein sozusagen, oh, wir brauchen noch ein Ende so in dem Sinne. Deswegen ist das Ende so, wie es ist. Das vielleicht aber
man,
als Hinweis.
Das bemerkt man halt, finde ich auch. Es wirkt ja, auch sehr ungelenkt, ne?
Ja.
Also okay, haben wir jetzt eine Erklärung dafür, macht es natürlich trotzdem nicht besser. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen und finde das eine zu wenig, das andere zu viel, bin mit beiden nicht hundertprozentig zufrieden.
Wie fandet ihr das, dass am Ende noch der obligatorische, also bei Red Dragon, der obligatorische Wink auf Clarice und das schweigende Lämmer gesetzt wurde, schon mal?
Ich fand's lame. Also ich glaube, es passt ja zeitlich noch nicht mal richtig. Habe ich zumindest in einem Forum gelesen. Und ich fand's, ja, es ist irgendwie so gewollt halt, ne, dass der Film so in der Tradition von Schweigen der Lämmer, dass das jetzt unbedingt noch mal so rein musste. Als nächstes kommt jetzt übrigens Schweigen der Lämmer. Und ich glaube zum Beispiel auch diese Flötenszene da am Anfang, die ist eigentlich ja auch aus dem Buch Schweigen der Lämmer.
Die wird auch in Hannibal erwähnt, den Hannibal, glaube ich.
Oder in Hannibal, ja. Ah, okay. Ja, aber also ich hätte das nicht gebraucht, aber es passt natürlich irgendwie dazu, dass der Film ja so nur noch mal entstanden ist aufgrund von dem Erfolg von Schweigen der Lämmer. Ne? Deswegen, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Aber ich finde, wenn man es jetzt so heutzutage sieht, denkt man sich so, ach ja, okay. Also ich hätte es nicht gebraucht.
Ich habe übrigens, André, bevor wir gleich zum Fazit kommen, noch zwei meiner Lieblingsszenen. Eine ist nur in Manhunter drin. Das ist diese Szene, mal sehen, ob du dich erinnern kannst. Ja, ich hoffe, du kannst dich erinnern. Du hast ihn erst heute gesehen, gestern gesehen. Ist, als Will mit dem Flugzeug fliegt und gerade die Ermittlungsakten durchguckt und dann einschläft und die Tatortfotos so offen liegen und ein Kind im Flugzeug, was neben ihm oder hinter ihm saß, plötzlich diese Fotos sieht und er dann aufwacht, oh, und denkt so, ach du Scheiße, das fand ich wirklich witzig. Und eine Szene, voll. die logischerweise in Erinnerung bleibt in beiden Filmen, ist die Szene, in der Dollar Hyde Reba zu diesem sedierten Tiger bringt und das fand ich irgendwie, das ist auch eine sehr beeindruckende Szene, irgendwie eine coole Szene. Klar, Arbeit mit Tieren am Filmset ist immer so eine Sache, aber die Tränen von Joanne Allen waren wohl sogar echt, weil sie das so beeindruckend fand, als sie ihren Kopf auf den atmenden Bauch des Tigers legen konnte, dass sie da selbst angefangen hat zu weinen. Das war durchaus eine sehr erinnerungswürdige Szene in beiden Filmen.
Ja, also die Flugzeugszene ist super, wie er nur aufwacht, das Kind wird so weggerissen von der Mutter, also alle, oh mein Gott, das ist wie, wenn man im Zug irgendwie einen Film guckt und es kommt irgendwie eine harte Szene und man merkt, dass irgendwie rechts neben sich irgendwo, das ist mir tatsächlich mal passiert, ein Kind zugeguckt.
Ich bin bei Human Centipede 2 eingeschlafen, sorry Leute.
Nee, ich glaube, Timo Tachantos Headshot geguckt und rechts hinter mir saß ein Kind, was ganz mit auf den Bildschirm geguckt hat. Es tut mir noch sehr leid, sorry an die Mutter. Aber ja, das ist super, super witzig, muss ich auch sehr lachen. Und es ist auch mal so ein schöner Auflockerungsmoment, davon gibt es ja nicht viele im Film, aber der bricht das einmal so geil. Fand ich auch sehr, sehr gut. Und die Tiger-Szene, dazu hast du auch sonst keinerlei Hintergrundinformationen, ne, wie das entstanden ist, wie
es gesehen wurde, oder? Also in Manhunter war es ein Tiger aus dem Zoo, der war sediert, der war auch darauf trainiert und wie gesagt, das Joanne Allen hat quasi richtig reacted sozusagen, das wurde wohl auch
er war darauf für den Film trainiert, genommen, war so ergriffen. Sediert zu sein, oder was?
Nein, aber irgendwie im Film mitzuarbeiten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das, wie gesagt, das wird ja, denke ich mal, sind wir uns einig, dass Arbeit mit Tieren im Film, wie gesagt, ja grundsätzlich nicht so
schwierig.
Genau, dass das schwierig ist. Aber Ja, zur zweiten Aktion weiß ich es jetzt nicht genau, aber da habe ich nur die Infos zu Manhunter, ja, dass sie ja da quasi ihre Tränen echt waren, weil sie das so unfassbar fand, diesen Moment, wie sie ihren Kopf auf den Körper gelegt hat und den Tiger hat atmen, also sie hat es gespürt, wie er geatmet hat und existiert hat, so, ja.
Ja, glaube ich, auf jeden Fall, dass es beeindruckend ist. Es ist ja auch also rein als Erfahrung ein cooler Moment.
Ist auch gute, gute erste Date-Idee, ne, von Dollar halt.
Ja, absolut. Also den Ring hat er sicher am Finger. Ist eine super Szene, super beeindruckend, finde ich auch, wie sie da so, ne, überhaupt diese Erfahrung für sie, man spürt das richtig mit und so, ist echt super. Auch super inszeniert und gedreht und ja, wie gesagt, als Erfahrung auch am Set sicher super. Klar, ne, wie gesagt, dass man extra für ein echtes Tier da sediert und hinlegt, müssen wir drüber reden, ist sehr fragwürdig, aber die Szene bleibt auf jeden Fall hängen und sowieso halt, wie gesagt, auch wie sie dann reagiert und das Ganze, ja, wirkt ja auch so irgendwie deplatziert, aber gleichzeitig auch so irgendwie passt total in den Kosmos auch von, auch noch eben von Dollar halt, dass er eben denkt, ja, das ist was es geht ja um Sehen, ne? Es geht immer um Sehen für ihn. Und er weiß halt, sie kann das nicht und er gibt ihr quasi ein anderes Gefühl und sie spürt dann eben das, was er ihr zeigen will und so. Das ist eine schöne Verbindung dieser Szene, deswegen auf jeden Fall Stich raus.
Letzte Sache noch, bevor wir zum Fazit kommen, Laura, es hat mich auf jeden Fall jetzt nochmal, ich habe ja damals die erste Staffel von Hannibal geguckt, von der Serie, es hat mich jetzt nochmal ein bisschen neugierig gemacht auf den Rest der Serie, weil man hier natürlich schon auch so ein bisschen so diese Sachen sieht, die da rausgegriffen wurden, ne? Gerade so diese, ich finde gerade das, was in Hannibal vor allem gezeigt wird, was wir hier nur am Anfang von Red Dragon sehen, quasi diese eigentliche Zusammenarbeit von Will und Hannibal, ne, da will man schon irgendwie mehr wissen, glaube ich. Und du hast ja auch in Manhunter zum Beispiel im Hintergrund auch ganz viele Mitarbeiter und Figuren, die hier quasi nur Name-Dropping-mäßig erwähnt werden aus dem Buch, die natürlich in der Serie dann eine viel größere Rolle gespielt haben. Und da ist, glaube ich, das macht einen einfach, ich glaube, das ist das, was ich am meisten mitgenommen habe, dass es mich nochmal neugierig auf die zwei anderen Staffeln der Serie gemacht hat.
Ja, ich hatte mir ich hatte, glaube ich, die ersten zwei auch nur gesehen und hatte mir jetzt aber mal, um vergleichen zu können mit den beiden Filmen, nochmal die zweite Hälfte von der dritten Staffel angeguckt. Also ich glaube, die letzten vier Folgen von der dritten Staffel verarbeiten quasi Roter Drache. Und das ist schon, also ich würde jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, weil das ist schon echt super interessant, wie krass viele Sachen, die angedeutet sind, nur in den Büchern oder in den Verfilmungen, was sie daraus gemacht haben. Also es ist echt eine komplette Neuinterpretation. Und obwohl halt so die Hauptevents aus Roter Drache auch in der Serie stattfinden, ist das in einer komplett anderen Reihenfolge teilweise. Man hat teilweise andere Personenkonstellationen und es ist halt ganz anders erzählt und ich fand's aber ziemlich cool, muss ich sagen. Weil du hattest ja, glaube ich, letzte Woche mal gesagt oder vorletzte Woche, die dritte Staffel wäre nicht mehr so gut angekommen. Deswegen war ich auch so ein bisschen, hatte ich auch irgendwie immer so gelesen. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, muss ich sagen, finde ich schon ziemlich interessant. Mein einziges Manko mit der Serie insgesamt ist halt leider, dass ich, obwohl ich den Darsteller, der Will Graham spielt, voll gut finde, so die Interpretation seiner Rolle nicht so ganz mag. Aber trotzdem würde ich allen empfehlen, die jetzt bei Roter Drache irgendwie noch eine vierte Interpretation brauchen, sich dann mal das Staffelfinale von Staffel 3 von Hannibal anzuschauen.
Ja, sehr gut. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich mach's heute kurz bei mir, um mal den Vergleich zu ziehen. Also ich finde beide Filme wirklich gut oder ganz gut bis gut. Red Dragon könnte aus meiner Sicht einfach besser sein, als er ist, wenn er einen fähigeren Regisseur an Bord gehabt hätte, der da auch inszenatorisch einfach ein bisschen mehr macht und er verlässt sich halt ein bisschen auf die, ja, auf die wiederkehrenden Zutaten, ne? Du hast hier wieder die Production Designerin von Schweigen der Lämmer, den Autor von Schweigen der Lämmer, du hast Anthony Hopkins an Bord, der zieht die Leute immer und der verlässt sich so ein bisschen auf das, was schon mal funktioniert hat, zu sehr und geht einfach auch zu sehr auf Nummer sicher. Ich denke, da wäre ein noch besserer Film drin gewesen, aber ich finde, der ist auch so ein spannender, guter Thriller, bin ich bei 3,5 von 4, neue, ja, wir haben übrigens ein neues Wertungssystem, wir gehen nur noch bis 4, nein, Spaß. 3,5 von 5 und Manhunter ist für mich einfach nochmal eine Nummer besser. Der ist einfach stylisch. Ich mag die Musik, ich mag die Bebilderung, ich finde den Cast richtig gut, ich finde die langsame Erzählweise gut, dieses Akribische. Ich mag ja eh immer mehr die Ermittlungsarbeit an solchen Thrillern, an solchen Krimis als alles andere und das erfüllt der Film für mich einfach. Also den gucke ich gerne, der ist spannend, bis auf das holprige Ende. Das muss man dem Film halt schon wirklich ein bisschen abrechnen sozusagen, aber den würde ich jederzeit gucken. Roter Drache, ja, habe ich jetzt auch erstmal wieder genug von. Aber Manhunter bin ich bei 4 Sternen, Red Dragon bei 3,5. Theresa, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich gebe tatsächlich beiden 3,5 Sterne. Sie haben unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Dinge, die sie nicht so gut machen. Im direkten Kontrast gibt es Dinge, die ich zum Beispiel bei Red Dragon lieber mag. Ich mag zum Beispiel ja einfach auch den Schauspieler vom Dollar halt da lieber. Er passt irgendwie besser zu dem, was ich mir so vorgestellt habe in meinem Kopf. Gleichzeitig eigentlich inszenatorisch Manhunter besser, aber für diesen Film gefällt es mir tatsächlich dann doch bei Red Dragon besser, für das, was er erzählt. Da funktioniert das Hollywood-Prinzip irgendwie bei mir doch ganz gut. Ich finde, der macht genau das, was ich von ihm erwarte. Der hat natürlich trotzdem seine Probleme, in dem Sinne, dass er irgendwie ja fast zu viel erzählt. Man sich manchmal ein bisschen dämlich vorkommt, wenn man wirklich alles aufs Butterbrot geschmiert bekommt vom Film. Und gleichzeitig ist bei Manhunter, fehlt mir an manchen Ecken ein bisschen das Tempo tatsächlich. Der Showdown, der mir nicht so gut gefällt. Naja, also es hat auf jeder Seite gibt es irgendwie Haben und ja, gut, Dinge, die halt nicht so gut waren. Und deswegen komme ich am Ende bei beiden bei 3,5 raus. Beide Filme finde ich gut. Und ich glaube, es hängt einfach sehr davon ab, was man für Filme gerne guckt, welchen man lieber mag. Könnte jetzt aber nicht sagen, dass Roter Drache um ein Vielfaches schlechter ist als Manhunter, obwohl den, glaube ich, viele Leute eigentlich besser finden. Ja.
André, deine Fazits.
Ja, also Red Dragon habe ich ja auch seit langem nicht mehr gesehen gehabt. So auch eben nach der Release-Phase so ein paar Mal, glaube zweimal gesehen damals oder so. Auf jeden Fall lange nicht und war mal wieder spannend, den nochmals zu rewatchen. Hat mir auf jeden Fall trotzdem wieder gut gefallen. Wie gesagt, Norton-Bonus bei mir. Den habe einfach wieder gemerkt, wie gerne ich Edward Norton sehe. Aber auch sonst, wie gesagt, insgesamt wirklich sehr solider Thriller. Wie gesagt, macht eher Tempo. Klar, der Hollywood-Kader an sich, Cast ist halt super. Sehr, sehr fähige Leute dabei. Spannend erzählt, teils eben ein bisschen expliziter, haben wir auch schon rausgestellt, und überlässt nicht so viel dem Kopf wie Manhunter, was aber gut funktioniert. Für mich schwächelt halt vor allem einfach die Inszenierung und das ist halt einfach schade, weil ich bin auch da bei dir, Chris, der könnte halt besser sein. Der könnte easy besser sein, hätte ein bisschen versierteren Regisseur am Start, der ein bisschen kreativer gewesen wäre, der ein bisschen mehr getraut hätte oder halt ja ein bisschen Einfallsreichtum an den Tag gelegt hätte. Ich finde ihn sehr platt halt irgendwie durch seine ganze Inszenierung. Das ist einfach schade, aber wertet den Film halt für mich ein bisschen ab in der Gänze. Und ja, auch gerade so das ganze letzte Drittel und Finale ist halt schon echt konstruiert, das muss man einfach sagen. Auch wenn es spannend ist, aber gleichzeitig fehlt mir auch so ein bisschen der Impact. Und deswegen bin ich am Ende bei Red Dragon jetzt bei 3 von 5. Und Manhunter hingegen hat mich jetzt, ich habe ihn zum ersten Mal ja auch gesehen, wirklich krass positiv überrascht. Oder ich dachte natürlich, dass der gut ist, aber im Vergleich, ich bin ja noch nicht so ganz tief drin bei Michael Mann. Und war deswegen auch so ein bisschen vorsichtig, muss ich auch letztendlich zugeben, weil mir zum Beispiel ein Thief, den ich von jemandem mal nachgeholt habe, zum Beispiel echt überraschend nicht gut gefallen hat, weil ich seine Entschleunigung und so nicht so gespürt habe. Aber hier bei Manhunter hat es mir richtig gut gefallen, weil es eben so gut gepasst hat.
Hast du Collateral gesehen?
Ja, habe ich auch. Okay. Aber mir fehlt schon noch ein bisschen was von so einer Vita. Ja. Und deswegen war ich so ein bisschen vorsichtig, aber hier hat es wirklich super gepasst, weil es halt eben so nüchtern und gleichzeitig trotzdem so atmosphärisch und ja, angespannt funktioniert hat. Ich fand den Cast hier wirklich auch wirklich in größten Teilen irgendwie besser, hat für mich besser funktioniert, ich kam besser rein. Und weil er mir nicht so viel vorwegnimmt und man sich mehr darauf einlassen muss, war ich auch investierter. Plus eben vor allem die größte Stärke von Manhunter für mich ist, dass er eben mehr Zeit lässt, die menschlichen Seiten zu zeigen, sowohl von Graham, sowohl aber auch von Dollarhide. Du kriegst halt mehr von den Charakteren zu spüren und mehr von dem Umfeld und wie sie funktionieren, warum sie so funktionieren. Und kriegst es halt nicht so krass auf dem Silbertablett, Und das fand ich hier besser. Es hat für mich echt mehr funktioniert, habe ich mehr reingezogen und hat mich letztendlich auch jetzt dann von der Geschichte dann auch echt insgesamt besser für mich funktioniert. Auch wenn hier jetzt das Finale zum Beispiel, ne, das letzte Drittel, nicht so krass ausufernd ist, nicht so twisty ist. Vielleicht eben auch ein bisschen zu wenig, finde ich auch. Also da hätte man schon noch ein bisschen mehr raus vielleicht holen können. Und so bin ich auch dabei, dass beide Filme halt schon ihre Schwächen haben. Aber Manhunter hat mir doch auf fast allen Ebenen ganze Spur besser gefallen. Und bin da bei 4 von 5.
Laura, dir gehören die fast letzten Worte.
Okay, also ich muss sagen, ich mag beide Filme gerne. Ich habe halt Red Dragon irgendwie schon super häufig in meinem Leben gesehen. Und ich glaube, so die Bilder von diesen Figuren haben sich auch irgendwie so ein bisschen bei mir eingebrannt. Also wenn ich das Buch jetzt noch mal lese, dann denke ich an Edward Norton und ich denke an Anthony Hopkins. Und das ist auch irgendwie fein. Aber ich habe Manhunter jetzt ja auch das erste Mal gesehen für die Vorbereitung. Und ich finde, dass das der bessere Film ist. Also für mich ist es der bessere Film, was die handwerkliche Machart angeht, was die Inszenierung angeht, was die Auslegung von der Rolle Will Graham angeht vor allem. Und ich glaube, es ist auch einfach der Film, der mich persönlich emotional mehr angesprochen hat als Red Dragon. Also deswegen würde ich sagen, beide Filme haben ihre Vorteile. Also ich finde auch nach wie vor, dass in Roter Drache die diese ganzen Szenen mit Freddy Lowndes und auch die Geschichte mit Reva und so, dass das sehr gut erzählt ist und dass das auch immer noch funktioniert. Aber ich mag diese Zwischentöne, wie sie in Manhunter sind, irgendwie sehr gerne und dieses langsame Erzählen und subtilere Erzählen. Und deswegen würde ich Manhunter 4 Sterne geben und Red Dragon 3,5.
Sehr gut. So, und das ist auch schon das Ende unserer Episode. Es sei nochmal der Hinweis darauf gelegt, auf Sonntag, nicht auf Sonntag, Sonntag gilt nur hier für die Leute, die hier gerade mit mir podcasten. Nächste Woche Freitag gibt es unseren Jahresabschluss. Dort gibt es was Tolles auf die Ohren. Wir wählen zum ersten Mal die Devils and Demons Awards. Wir beantworten all eure Fragen, die ihr an das Dr. Horror Team habt. Das ist witzig, ne? Habe ich mir gerade ausgedacht. Versteht ihr wegen Dr. Sommerteam, Dr. Horror-Team?
Ich dachte schon, das wäre so ein Insider jetzt, nee, den ich noch nicht verstehe. Aber okay. Aber
und jetzt ist genau, ein Insider. Und es gibt noch ein paar Überraschungen und so weiter. Freut euch darauf, schaltet da unbedingt ein. Und wenn ihr mitmachen wollt bei den Devils and Demons Awards, dann schaut auf Instagram rein. Da könnt ihr euch am Voting beteiligen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch drei. Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Devils and Demons. Heute mit Laura, Theresa, André und mir. Tschö.
Tschüss. Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.